10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und...
Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Ja, und damit herzlich willkommen und allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe und wir hoffen, ihr seid gut ins Jahr 2026 gestartet. Und natürlich geht's auch in 2026 munter weiter mit der NFL und mit unserem Podcast Endzone, der NFL Talk, wo ihr uns auch immer hört oder auch auf der DAZN-Plattform seht. Allen ein gesegnetes, gesundes und frohes neues Jahr, auch an meinen Lieblings-Podcast-Kollegen, denn ich habe ja nur einen, Christoph Stadler. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen.
Ja, kann ich dir noch nicht sagen, wenn wir aufnehmen, ist nämlich noch Mittwoch. Wir haben es jetzt gefaked.
Ach,
und
Mann.
Was du für Sachen machen kannst, kann ich nicht. Respekt. Haben wir dein Talent auch schon entdeckt? Ja. Natürlich dir in weiser Voraussicht auch schon mal ein frohes neues Jahr. Wenn ihr das hier hört, dann ist schon frohes neues Jahr. Dann habt ihr den Countdown schon gezählt. Dann sind wir in 2026. Was ein gutes Zeichen ist, dass die Playoffs bevorstehen.
Ja, absolut. Also das ist richtig, richtig geil. Es ist die Zeit des Jahres, wo die Raclette-Pfännchen jetzt freigekratzt werden müssen im Geschirrspüler am 1.1., wo die offenen Sektflaschen, wo noch was drin ist, mit schmerzverzerrtem Gesicht noch geäxt werden müssen. Und dann ist Playoffs. Ich habe richtig Bock. Wir haben noch eine reguläre NFL-Woche, ein letztes Wochenende, Regular Season. Und dann geht's Richtung Wildcards. Und Playoffs ist ja auch ein Stich, nicht für uns beide, tatsächlich, aber für viele andere in dieser Regular Season am Ende.
Ich dachte gerade, was kommt jetzt?
Richtung Playoffs. In unserer Endzone, also der Zone-internen Fantasy-Liga, haben Christoph und ich ein souveränes Match gehabt zum Abschluss der Liga. Es ging um Platz 14 von 18 und Christoph hat ihn...
I did it! Ja. I did it again!
Ja, Platz 14. Herzlichen Glückwunsch, Christoph. Hast du gut gemacht.
Also Platz 14, da bin ich eine Bank. War auch ein hochklassiges Duell zwischen uns beiden.
Ja. Ich wurde von Jameer Gibbs im Stich gelassen, aber gut.
Ja, ich hatte Brock Purdy. Ich glaube, alle anderen waren uninteressant. Aber eieiei, war das wieder eine schlechte Fantasy-Saison, muss man ehrlicherweise sagen. Aber gab ja teilweise auch durchaus Fragen, euch auf dem Laufenden zu halten. Wir haben es dann bewusst vermieden, weil wir einfach beide STH-Punkt waren. Das muss man so klar sagen. Trotzdem gibt es natürlich auch einen Sieger in unserer Endzone Fantasy Liga und herzlichen Glückwunsch.
Kannst du die Tröte nochmal spielen?
Zu weit weg.
Jaron Steiner ist es. Oh, das war aber stark. Haben wir auch ein Talent entdeckt, siehst du mal. Jaron Steiner, Konferenzkommentatorenkollege von uns, hat es gewonnen. Ich bin ein bisschen stinkig, dass es nicht jemand hinter den Kulissen geworden ist. Das habe ich ja letztes Jahr gesagt. Das fände ich irgendwie total cooler. Also jemand aus der Regie, aber es ist wieder einer am Mikrofon geworden. Herzlichen Glückwunsch, Jaron.
Ja, herzlichen Glückwunsch, natürlich.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ganz toll, super.
Gespieltes herzlichen Glückwunsch, freut mich echt für dich. Ganz toll gemacht, tolles Team auch. War jetzt aber nicht das geilste Finale. Mit 95 zu 77 Punkten. Da wären wir sogar in Schlagdistanz gewesen.
Das hättest du gewonnen.
Du hattest 97. Gewonnen, aber 97, jetzt wollen wir hier keine theoretischen Dinge aufstellen, wenn ich um Platz 14 mal einen Sieg einfahre. Also das hat schon alles seine Richtigkeit.
Ja, absolut.
Ja, was wollen wir machen heute? Schnell weg vom Thema Fantasy. Wir schauen natürlich auf die wichtigen Spiele, die jetzt noch anstehen. Woche 18, muss man ganz ehrlich sagen, so ganz eine Knallerwoche ist es nicht mehr. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht im heißen Brei herumreden. Aber es gibt dann drei schon extrem wichtige Spiele, weil es halt noch um was geht. Und die wollen wir dann in aller Ausführlichkeit auch uns nochmal anschauen. Carolina bei den Bucks, wir haben die Seahawks bei den Niners und dann haben wir natürlich auch noch die Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers. Das ist vielleicht dann sogar noch das Spannendste mit den größten Namen, weil ich sag's jetzt schon mal, ich finde Seahawks-Niners ein unfassbar geiles Matchup. Ja. Aber es hat nicht ganz diese Implikation wie Ravens gegen Steelers, wo halt Win and In ist bei den Bucks kommen wir gleich dazu.
Ja, das werden wir, keine Sorge. Nehmt euch gerne einen Notizzettel oder noch eine Serviette, die von der Silvesterparty irgendwo rumliegt. Wir werden euch ein bisschen alles mitgeben, worauf es dann für die einzelnen Teams ankommt. Denn Christoph sagt es richtig, grundsätzlich stehen fast alle Playoff-Teams fest. Es geht dann natürlich noch um Seeding und Nummer 1 Seed. Das ist das, was Christoph auch bei Niners und Seahawks meint. Und am Ende sind noch zwei Playoff-Spots offen, jeweils in der NFC und AFC zwischen Bucks, Panthers und eben Pittsburgh und Baltimore. Da führen wir euch aber durch.
Du als der Zone-Punkte-Reporter, was ist denn bei der Familie Dix passiert nach Weihnachten? Kannst du mir ein kurzes Update geben?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das war tatsächlich ein rabenschwarzer Tag für Trevon und Stephon Dix. Beide fast zeitgleich innerhalb von ein paar Minuten kamen dann die News-Meldungen rein. Zum einen, das ist die etwas leichter verträgliche News, muss man ehrlicherweise sagen. Trevon Diggs von den Dallas Cowboys entlassen worden. Da war man einfach nicht mehr zufrieden mit dem, was man von ihm bekommen hat.
Ja, er hat auch nie zu Eberfluss gepasst. Das war nie.
Genau, hat vor zwei Jahren
gepasst.
Den teuren Vertrag unterschrieben, war dann aber mehrmals am Knie verletzt, auch inklusive Kreuzbandriss. Dann ist ihm der Fernseher auf den Kopf gefallen jetzt in diesem Jahr. Und er hatte wohl auch Diskrepanzen hinter den Kulissen mit eben jenem Defensive Coordinator, den Christoph anspricht. Deswegen hat man sich jetzt entschieden, dass man sich von Trevon Diggs, der 2023 noch eine überragende Saison hatte, trennt. Ja, aber der entweder nur verletzt oder halt nicht gut gespielt, das muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, aber schon an sich jetzt per se mal ein großer Name genommen, hat zu Eberfluss nicht gepasst in dieses Scheme. Er ist halt einfach für Man-Coverage gemacht und in der Zone-Coverage.
Ja.
Ist er halt nicht aufgehoben.
Hat er auch selber gesagt.
Ne? Ja,
hat er immer wieder gesagt, ja.
Das hat nicht gepasst, aber trotzdem finde ich es krass, dass er einfach halt entlassen wird von einem, wo er vorher gesagt hat, klar, so ein Ballhawk, aber 2-3 Jahre einer der besten, da ist das immer in Zahlen, einer der besten Defensive Backs der Liga. Das war er dann zu der Zeit vielleicht auch schon nicht. Komm, gehen wir weiter. Ich muss zugeben, ich habe es erst gar nicht gecheckt, dass es um beide Diggs geht.
Ja, tatsächlich. Ich nenne mich auch Stefan Diggs von den New England Patriots, der eine überragende Saison spielt, rein sportlich. Der muss sich jetzt eine Anzeige / Anschuldigung wegen tätlichen Angriff gegenüber seiner ehemaligen weiblichen Köchin verantworten. Er soll sie wohl angegangen haben. Da ging es um ausbleibende Gehaltszahlungen. Man hat wohl ein wöchentliches Gehalt ausgemacht. Stefan Diggs hat sie nur monatsweise bezahlt und sie hat mehrmals nachgefragt, auch schriftlich. Da sind jetzt auch irgendwelche Nachrichten aufgetaucht, also Schriftverkehr zwischen beiden, dass er doch sie bezahlen möchte und sowas wie I do not shit und sowas kam dann dazu zurück als Antwort, braucht er nicht. Und dann gipfelte das wohl Anfang Dezember darin, dass sie aufeinander getroffen sind bei ihm im Haus und dann es zu einem Schubser und auch wohl einem Würgegriff kam. Ob das dann wirklich so stimmt, kann man immer nicht sagen. Unschuldsvermutung wisst ihr alle, aber auf jeden Fall ist es ein Störfeuer, was man jetzt in dieser Saison bei den Patriots alles andere als gebrauchen kann.
Die letzten Jahre wäre es egal, also nicht egal gewesen, der Fall sollte nicht passieren, aber wäre sportlich egal gewesen, weil die Patriots schon in Richtung Bahamas unterwegs gewesen wären.
Ja, richtig.
Naja, mal schauen, was da dann rauskommt. Immer mal wieder neue Gewaltvorwürfe. Es lässt einfach nicht nach. Dann lass uns einfach reingehen, jetzt ein bisschen leichterer Kost. Wir starten mit den Carolina Panthers bei den Tampa Bay Buccaneers. Samstag 22.30 Uhr. Das haben sie dann rausgezogen, die NFL. Aber ich glaube, sie haben, als es ja Sonntagnacht, also Sonntag auf Montagnacht kam, fast nicht damit gerechnet, dass die Falcons in einem echt geilen Monday Night Football Game gegen die Rams gewinnen, denn jetzt gibt's diese kuriose Situation, die ich am Wochenende noch so ein bisschen versucht habe zu umschiffen, um keine
Verwirrung,
wie sagt man, Leute scheu zu machen.
Ja.
Denn eigentlich war es ja für uns alle im Kopf ein Win-and-In-Spiel. Also wenn die Bucks gewinnen, sind sie drin. Wenn die Panthers gewinnen, sind sie drin. Wenn die Panthers gewinnen, sind sie drin. Wenn die Bucks gewinnen, sind sie noch nicht drin. Müssen am nächsten Tag, am Sonntag, dann genau hinschauen, was die Falcons machen. Die spielen gegen formstarke Saints, aber wenn Atlanta die Saints besiegt, dann ist ein Dreiervergleich. Dann haben alle drei, also die Bucks, die Panthers und die Falcons denselben Rekord und dann ist Carolina der Divisionssieger.
Ja.
Und dann bringt der Sieg den Bucks gar nichts. Also, kuriose Situation, oder?
Total merkwürdig, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, auch niemand hat damit gerechnet, dass die Falcons das tatsächlich jetzt noch aufkommen lassen und die Rams da schlagen. Also, das muss man schon mal sagen. Aber die Bucks haben es jetzt einfach nicht mehr in der eigenen Hand. Die müssen ihre Hausaufgaben machen am Samstag. Und ich habe mir das nochmal angeschaut, Christoph. Die NFC South seit Woche 10. Die Saints 5 Siege, 2 Niederlagen. Die Falcons 4 Siege, 4 Niederlagen. Die Panthers 3 Siege, 4 Niederlagen.
Und
die Bucks 1 Sieg, 7 Niederlagen.
Und damit die Saints das beste Team, oder?
Ja, genau. Und die letzten beiden, die um den Division-Sieg kämpfen, haben seit Woche 10 den schlechtesten Rekord. Und noch ein Case dazu ist, Atlanta ist das Team, das gegen die Jets verloren hat, blown out gegen die Dolphins kassiert hat, 0-30 gegen die Panthers verloren hat, aber die Bills mit 2 Scores geschlagen hat und die Rams geschlagen hat. Also das ist eine Wundertüte sondergleichen in dieser NFC South. Und ich sag dir eins, so wie die Falcons gespielt haben gegen Los Angeles, auch wenn die Saints gerade formstark sind und sich so ein bisschen präparieren wollen für nächste Saison mit ihrem Rookie-Quarterback, ich habe fast das Gefühl, dass die Bucks machen können, was sie wollen, dass die Falcons das Ding ziehen am Sonntag und dann ist Carolina drin.
Das kann definitiv gut sein. Ich fand die Falcons jetzt das dritte Spiel in Folge wirklich gut. Ich frage mich, warum die das nicht vorhin bekommen hätten, dann wären die jetzt wahrscheinlich schon Divisionssieger wirklich in einem Schneckenrennen, weil die Falcons ja schon eigentlich Qualität hier haben, was sie viel zu lange einfach versteckt haben. Ich finde auch, was die Saints gerade machen, ist echt gut, ist promising fürs nächste Jahr. Mit Tyler Shuck gibt's, glaube ich, einen Kandidaten, der es verdient hätte, dann auch Starter zu sein. Also Chapeau hätte ich so nicht gedacht. Ist jetzt sehr, sehr viel off-topic, aber wird's nicht in diese NFC South passen, dass die Bucks das irgendwie durchwurschteln? am Samstag und ja, dann die Saints die Falcons schlagen. Das wäre eigentlich das Finale, Grande oder das Grande Finale für diese Division?
Ja, eigentlich ja. Das wäre wirklich das Schneckenhäuschen auf der Nacktschnecke, ehrlicherweise in diesem Schneckenrennen. Aber meine Frage an dich ist da tatsächlich, weil ich es jetzt extra nochmal auch rausgesucht habe mit diesem 1-7-Rekord seit Woche 10. Die haben es ja total verdaddelt. Und jetzt natürlich die Panthers gegen die Seahawks, da kann man mal verlieren, aber die Bucks haben es halt auch nicht gewuppt bekommen. Die Frage, die ich an dich habe, ist, müssen wir eigentlich einen großen Case machen? Weil so wie die Bucks aktuell spielen, auf beiden Seiten des Balles, sind doch die Panthers haushoher Favorit, oder nicht? Also ich habe das Gefühl, dass die Bucks, das ist immer wieder, was wir vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal gesagt haben, als sie das erste Mal aufeinander getroffen sind. Thema Tackling und Playcalling in der Defense. Viel zu weit weg, viel zu viele Big Plays zugelassen. Sie haben mit der Offense nicht mehr die Konstanz über vier Vierteln, auch mal Antworten zu finden, um dementsprechend auch zu scoren. Auch wenn da immer wieder gute Dinger dabei sind. Baker Mayfield etc. pp. Die sind ja jetzt nicht über vier Vierteln nur schlecht auf beiden Seiten des Balles. Aber mir fehlt so dieses eine Thema oder dieses eine Matchup, wo ich sage, ja, da sind die Bucks besser als die Panthers.
Hab ich
das sehe ich gerade nicht.
Habe ich nicht. Und soll ich dir sagen, was mein erster Satz zu diesem Spiel ist? Ist eine Gegenfrage eigentlich, die ich natürlich nicht wusste, dass ich so stellen werde. Darf Tampa Bay überhaupt in die Playoffs kommen? Ist mein erster Satz.
Ja, das ist eine gute Frage. Die Bucks-Organisation oder die Bucks-Fans, da gehen auch viele davon, weil man unzufrieden ist. Wenn man eher nicht in die Playoffs kommt, gibt es vielleicht eher eine Veränderung, was sie wahrscheinlich gerade sich eher wünschen würden, als in die Playoffs zu kommen und dann gegen die Rams eventuell zu spielen und dann da abgeschossen zu werden.
Also egal, wer da gewinnt.
Ja.
Wenn du, also das wäre die größte Sensation für mich, wenn einer von beiden das Wildcard-Game gewinnen würde. Ich glaube, dass es... ich gebe keinen Tipp, aber wer es ist, da kriegst du später vielleicht noch mehr. Aber in den Bucks stimmt einfach gar nichts mehr. Jetzt sind's, du hast gesagt, 7 Niederlagen in den letzten 8 Spielen. Die sind in diesem Zeitraum nach EPA die Nummer 22 Offense und die Nummer 28 Defense. Todd Bowles kommt über die Defense, da geht gar nichts. Jetzt hat er ja Baker Mayfield auch nochmal angezählt, dass das Quarterback-Spiel besser werden muss. Da kamen noch mehr Sachen dazu, aber auch das wurde klar angesprochen. Und was ich jetzt noch am schlimmsten eigentlich finde, die haben ja auch bei den Special Teams die weiße Fahne gehisst.
Ja,
die haben ihre Kickoffs einfach immer in die Endzone geballert, damit es Touchbacks gibt, damit der Gegner automatisch an der 35 startet, weil du Angst davor hast, dass sie noch mehr rausholen, weil du zu schlecht bist beim Tackling etc. Also es ist für mich, also bei den Bucks gibt nichts, was in irgendeiner Form einen positiv erscheinen lässt. Ich weiß nicht, ich kann dir nichts Positives sagen.
Das ist ja das, was ich meine. Und das ist jetzt, wenn man das anschaut, win and in, wenn man jetzt mal das mit den Falcons ausklammern möchte, aber klar ist ja, sie müssen gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben. So. Und sie sehen für mich halt 0,0 wie ein Playoff-Team aus. Weil du hast in der einen Woche zuvor, wo du ja diesen Case nochmal aufgemacht hast, in Woche 17, dass man jetzt nochmal die Chance hat, da haben sie ja gute Sequenzen gehabt mit der Offense, aber auch nur, weil Mike Evans von seinen 8 Pässen 6 davon in 50-50-Coverage für sich entscheiden konnte. Kann er das nicht, fehlt Baker Mayfield und diese Offense total was. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ob du das auch sogar gesagt hast bei uns in einer Übertragung oder einer der Kollegen im Vorlauf, Jaron oder Julian. Je gesunder die Bucks wurden, desto schlechter wurden sie.
In der Jaron erzählt,
Offense. Ja, Jaron, ja. Und das ist das, was mich so fuchsig macht irgendwie, weil ist es so diese Mentalität gewesen, als alles gegen sie lief im Medizinischen und dass sie dann erst recht das hinbekommen haben? Weil wo ist denn Baker Mayfield mit dem Rausrollenden aus dem Lauf werfen, akkurat, zack? Wo sind denn die Receiver, die Separations hinbekommen? Selbst Mike Evans muss jedes Mal in einer Tight Coverage, in einem Tight Window die Bälle fangen. Wo ist denn das Laufspiel hingekommen? Wo sind die Receiving Backs, das am Anfang der Saison ganz gut aussah? Rashad White, Bucky Irving spielen da keine Rolle mehr irgendwie gefühlt. Da kommt einfach nichts mehr. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die das am Samstag nicht mehr hinbekommen, weil mir die Panthers auf der anderen Seite, auf beiden Seiten des Balles, sind vielleicht auch jetzt nicht unbedingt ein krasses Playoff-Team, weißt du? Oder wisst ihr, was ich meine? So im Sinne von, boah, die müssen in die Playoffs.
Ja, ja.
Aber die haben insgesamt, auch wenn sie Rückschläge hatten und auch mal verloren haben, und wie gesagt, in den letzten 7 Wochen auch 3 Siege, 4 Niederlagen, aber die haben irgendwie eine konstante Entwicklung genommen, dass man sagt, die Offensive oder die Defensive hat sich verbessert, dadurch können sie Spiele gewinnen. Und das ist bei den Bucks halt überhaupt nicht der Fall.
Das Schöne ist ja, das letzte Duell ist nicht lange her, Woche 16, da gab es ein 23-20 für die Panthers. Deswegen haben sie sich ja den Vorteil geholt, formulieren wir es mal so. Und was halt da tatsächlich, es war auch kein geiles Spiel, aber das Spiel auf bescheidenem Niveau wurde dadurch entschieden. Und das war dann der große Punkt, weil Bryce Young halt Big Plays hatte, was Baker Mayfield oder die Bucks nicht hatten.
Richtig.
Da war dieser Touchdown-Pass auf McMillan, Ende zweites Viertel. Du hattest Ende drittes Viertel diesen Touchdown-Pass auf Sanders. Du hast diesen geilen Pass auf Coker. Das war so 3-3,5 Minuten vorm Ende. Das waren die Big Plays von Bryce Young, wo er im Moment eigentlich einen ganz guten Job macht. Er war gegen die Bucks bei Pässen über 10 Air Yards, 5 von 13 für 90 Yards, 2 Touchdown-Pässe.
Ja.
Und damit ist das Spiel eigentlich schon
gewonnen, ja,
zusammengefasst.
Ja,
gegen die Seahawks hat es nicht gepasst, weil es halt eine andere Defensive ist. Da waren 0 von 3 bei Pässen über 10 Air Yards. Dennoch insgesamt sind es positive Zeichen über die letzten 6 Spiele. Und ich habe auch so ein bisschen die ganze Zeit überlegt, worauf kann es ankommen? Eigentlich reicht's, wenn er da 2, 3 solche Dinge hat. Ich glaube, das reicht gegen diese Bucks-Defensive.
Ja, total. Und das Interessante ist, und das haben wir nämlich vor 2 Wochen bei diesem Hinspiel, nenne ich es jetzt mal, ja auch angesprochen, dass wir, das hatte Martin Pfanner bei uns in der Konferenz kommentiert, da haben wir im Vorfeld gesprochen, als auch in der Sendung selbst, wir davon ausgehen, dass die Running Backs eine extrem wichtige Rolle spielen werden, weil da beide, vor allen Dingen die Bucks, haben Probleme gegen Running Backs, also da werden die Panthers wahrscheinlich wieder versuchen zuzuschlagen. Und die Panthers sind da besser, aber jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und da sehe ich die einzige Chance, dass die Bucks das halt eben reinbekommen. Deswegen habe ich das nochmal als Extrapunkt gerade angesprochen. Die Bucks werden gegen diese Panthers-Defense den Lauf brauchen und sie werden Screen-Pässe brauchen, Short Yardage und nicht immer die langen Dinger, um zu gucken, ob der Evans das whoopt. Sie müssen, so blöd es klingen mag, zu Grundlagen des Footballs in der Offense zurückkommen. Und wenn sie das nicht tun, im Playcalling, und das ist ja das, was alle so kritisieren, das Playcalling der Bucks in der Offense als auch in der Defense passt nicht zu dem, was auf dem Feld gerade passiert. Das ist eine Unbalance, wenn es das Wort überhaupt gibt. Lieber Duden, schreibt uns gerne. Sondersgleichen. Und das ist das, wo ich aber sage, wenn du gegen die Panthers was wuppen willst, dann musst du über den Lauf kommen. Weil dann kann es sein, dass du erstens Zeit von der Uhr nimmst, diese Panthers-Defense beschäftigst und vor allen Dingen Bryce Young, auch wenn das kein, ich sage jetzt mal, Drake May ist, du hältst ihn halt dann vom Feld. Und nur so gewinnen die Bucks dieses Spiel.
Ich glaube auch, dass es so ein dreckiger Football-Sieg werden muss. Carolina, die Defensive ist verbessert, ist aber seit Woche 8 eine der schwächsten Run-Defenses. Nach EPA die viertschwächste, nach Success-Rate die 5. So, Bucky Irving ist aber überhaupt kein Faktor. Der hat in Woche 13 sein Comeback gegeben und ehrlich gesagt war seitdem nicht wirklich auffällig. Im Schnitt hat er zwar 15 Carries, 53 Yards, also Rushing Yards pro Spiel, 3,5 Average, das ist der 9. von Running Backs mit mindestens 40 Carries in diesem Zeitraum. Also das ist nicht diese Effizienz von Bucky Irving, die wir in den letzten beiden Jahren dann eigentlich gelobt haben.
Richtig.
Sein bestes Spiel, und das vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, war aber jetzt gegen die Panthers. Da war er bei 19 Carries bei insgesamt 71 Rushing Yards. Wenn er das vielleicht ein bisschen steigern kann, wenn die Effizienz passt, weil ich sehe es auch nicht so, dass jetzt auf einmal Godwin und Evans ein 100-Yard-Spiel haben oder sowas, weil Baker die einsetzen kann. Der bekommt es auch nicht mehr so gewuppt. Das liegt jetzt nicht nur an ihm. Die O-Line macht keinen guten Job. Da passt irgendwie, also kein Rädchen greift ins andere.
Ja, null. Das
und
ist deswegen ja das ist Problem. Für mich
Bucky Irving, da ist der Schwachpunkt bei den Panthers, den sie ja rein theoretisch ausnutzen können müssten mit der Qualität. Viel mehr an Positivem habe ich nicht. Ja.
Nee, genau. Die Frage ist, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, hatten die Bucks letzte Woche einen Running Back beziehungsweise einen Läufer mit über 70 Yards? Muss ich jetzt nachgucken, weil ich das auch nicht, gell?
Und gegen die Dolphins meinst du jetzt, also beim Bucks?
Ja, beim letzten Spiel, ja.
Nee, weil Irving hatte 19, Mayfield war der zweitbeste mit 16 und Rashad White hatte 10 Rushing Yards.
Ja, genau.
Und Sean Tucker noch 8, also die kamen insgesamt auf 53.
Ja, und das ist halt genau das Problem, was die ganze Saison schon ist. Wir reden über diese vermeintlichen Schwäche der Panthers, aber kein Rusher hatte bisher über 71 Rushing Yards bei den Bucks. Also als alleiniger Spieler über die ganze Saison. Wie willst du denn da Spiele gewinnen? So, und das ist etwas. Aber da lassen wir uns überraschen. Man weiß nie, es ist das letzte Spiel, es ist die letzte Regular Season und sie müssen halt unbedingt, im Fußball würde man dann sagen, spielen die Spieler gegen den Trainer? Man weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, das Positive für die Bucks ist, du hast individuelle Qualitäten auf beiden Seiten.
Genau, die kann halt rauskommen.
Du musst das Playcalling in den Griff bekommen. Auch im Tackling, zum Beispiel in der Defense, hast du individuelle Qualitäten und du hast ein Heimspiel. Das muss man auch noch
sagen. Genau, Heimspiel, das ist definitiv ein Punkt. Ich glaube, dass, also ich höre bei dir raus, dass du deutlich negativer bist. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bucks es gewinnen.
Nee, ich bin brutal negativ bei den Bucks. Ich glaube, dass Bryce Young den für mich, das Offense-Thema ist ja immer das, was die Leute mehr interessiert oder auch, sag ich mal, überwiegt. Aber wenn man nur auf diese Defense schaut, habe ich echt das Gefühl, dass Bryce Young und die Panthers denen 28 Punkte reinschrauben.
Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe trotzdem noch versucht, irgendwie mir so einen zweiten Punkt rauszusaugen, wo was gehen könnte, in Anführungszeichen, für die Bucks Offense. Die Panthers spielen zu fast 85% Zone Coverage. Das ist der Bestwert, also der höchste Wert in der NFL. Sind ein NFL-Durchschnitt, lassen 6,5 Yards per Play zu gegen Zone Coverage. Also sind da, wie gesagt, NFL-Mittelfeld. Haben den Vorteil, dass sie wenig Explosive Plays zulassen, was ja die Bucks im Moment nicht hinbekommen. Also brauchen sie vielleicht gar nicht so anstrengend, da großartig was zu machen. Trotzdem, Baker ist halt besser gegen Zone als gegen Man Coverage. Trotzdem, ich würde es jetzt nicht als großen Keypunkt oder sowas anfügen. Einfach ja, nur mal, dass er da vielleicht gegen Zone Coverage irgendwas mit, ja genau, ist Strohhalm. Genauso ist es. Mit Evans, mit Godwin, vielleicht auch mal mit Igbuka, vielleicht kommen ja trotzdem Explosive Plays zustande.
Ja.
Aber ich dachte, komm, so einen zweiten, ja, nennen wir Strohhalm, will ich mir irgendwie noch raussuchen. Ich bin wirklich auf nichts gekommen. Eigentlich habe ich nie mal einen Strohhalm, der ist schon abgeknickt. Ja, mehr ist es nicht. Sorry, Bugs, wenn es mehr kommt nicht.
Das ist leider so, ja. Der Strohhalm steckt schon sehr lange in dem Glas drin aus Pappe und ist schon komplett aufgeweicht. Also da kann man nichts mehr mit anfangen.
Eine Personalie, die ich noch ansprechen will, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tedrone McMillan.
Ja.
Weil ich nochmal in meine Unterlagen reingeschaut habe vor dem letzten Duell eben, da war einer meiner Punkte, bring McMillan wieder mehr ins Spiel, weil der davor nicht wirklich drin war, jetzt danach gegen, was haben sie gespielt, gegen die Seahawks auch nicht drin war.
Auch nicht,
aber das Spiel gegen die Bucks war eigentlich dann sein Bestes in den letzten Wochen. Der war zu 34% in diesem ersten Duell im Slot aufgestellt. Das ist der höchste Wert für ihn in dieser Saison. Wir wissen, in der Mitte im Slot kann man die Bucks schlagen. Der war aber auch outside effizient. Da hatte er 3 Catches für 44 Yards und einen Touchdown. Also er war eigentlich beide Seiten ist das falsche Wort, in beiden Ebenen war er erfolgreich. Ja. Der hatte oft das Matchup gegen Jacob Parrish, gegen Benjamin Morrison und ehrlich gesagt auch da die Frage, warum sollten sie das nicht wieder so attackieren, weil die ja immer noch auf dem Silbertablett quasi liegen. Du gehst von Dean weg, der es eigentlich insgesamt ganz gut macht dieses Jahr.
War jetzt auch wieder angeschlagen, ne? Muss man auch.
Das ist immer so ein bisschen die Frage, deswegen ich habe so ein bisschen der Injury Report auf, wir zeichnen Mittwochnachmittag
noch
auf, ob da die ersten Nachrichten noch kommen, weil vor allem bei einem anderen Matchup dann es nicht ganz uninteressant wird. Wir haben Antoine Winfield natürlich auch noch, den man erwähnen müssen. Trotzdem glaube ich, dass du gegen Parrish, gegen Morrison Chancen bekommst als McMillan.
Ja.
Der hatte, in Anführungszeichen, ist es nicht das wortwörtlich gemeint, eine Ausnahmeleistung, aber es war die Ausnahme von den letzten Leistungen bei McMillan. Der hatte gegen die Bucks so viele Receptions wie in den 3 Spielen davor und jetzt gegen die Seahawks. Und das, glaube ich, ist wieder so ein Schlüssel, McMillan weiterhin ins Spiel bringen oder wieder mehr ins Spiel bringen, einfach so hinbekommen wie vor 2 Wochen, dann hat, glaube ich, Tampa da kein Mittel, den zu verteidigen. Und dann könnte das eben ausreichen mit 2 Big Plays in Richtung McMillan, dann vielleicht noch 1 in Richtung wen auch immer und dann reicht das aus, um wieder 23-20 zu gewinnen. Irgendwie kommt mir das Ergebnis schon auch wieder in Sinn.
Ja, total. Aber ich glaube, ehrlicherweise, glaube ich, dass, weil deswegen habe ich das gesagt mit diesen 28 Punkten, ich glaube, dass die Panthers mit Bryce Young und McMillan nicht unbedingt über den Slot, weil ich finde, du hast halt immer diese Divisionsduelle, man kennt sich sehr, sehr gut. Man ist
du musst nicht durch den Slot, aber du hast halt die Option, sie da auch zu knacken. Richtig. Sprich, wenn es nicht gehen sollte, hast du immer noch die zweite Ebene.
Total, aber das Thema ist, dass die zweite Ebene, glaube ich, bei McMillan noch mehr genutzt wird als die erste über die Mitte, weil wenn die Bucks nicht komplett blind sind, dann müssen sie im Playcalling das genau anpassen, was sie im Hinspiel, was gerade mal 2 Wochen her ist, gegen die Panthers zugelassen haben. Wenn sie das nicht hinkriegen, dann haben sie in den Playoffs auch nichts verloren. Weil dann muss man ehrlicherweise sagen, was machst du dann im Scouting oder im Matchup, Weekly Strategy Meeting, was auch immer, wenn du das dann nicht hinbekommst. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube aber trotzdem, dass sie 1 vielleicht eingedämmt bekommen. Aber, und da gehe ich mit dir mit, gehe ich in die gleiche Kerbe, dass die Panthers gerade mit McMillan und Bryce Young in mehreren Ebenen da einfach gut sind. Plus das Laufspiel, auch wenn Enrico Dowdle zum Beispiel stand jetzt, wo wir aufzeichnen, noch fraglich ist mit einer Zehenverletzung, muss man auch beobachten. Aber deswegen glaube ich, dass die Bucks sich so ein bisschen verbessern werden. Rein im Playcalling und in den Mitte zu machen vor allen Dingen, weil das war ja ein Riesenloch. Da war ja immer ein Riesenloch. Das ist ja völlig irre, was da gelaufen ist. Und das werden sie, glaube ich, besser machen, weil sonst wären sie wirklich kein NFL-Team, sorry. Aber dass sie dann auf anderen Ebenen die Panthers da mehr agieren, reagieren können, sich anpassen können und trotzdem dieses Spiel gewinnen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber McMillan ist für mich, das Spielen im Slot ist die zweite Ebene. Seine erste Ebene ist das Outside-Game und dann eben, dass du die zweite Ebene im Slot hättest, dass du da eben
aber gegen die
Linebacker attackierst, einen Parrish attackierst, je nachdem, wie sie spielen.
Gefühlt. Oder zumindest so oft in der Mitte wie noch nie. Deswegen war das für mich,
er spielt so oft, aber das ist eben dann quasi, dass du die Ebene noch zur ersten Ebene dazu nimmst.
Ja.
So, Ebene 1. Die erste Ebene ist schon, dass dein Outside-Spiel dein Bread and Butter ist und dann aber du gegen die Bucks auch im Slot, und das war eben die höchste Rate für McMillan in dieser Saison, eben auch eine Option bekommst und dann sehe ich das Matchup auf jeden Fall für die Panthers in deren Richtung gleiten.
Ja, schauen wir mal. Schreibt uns gerne, was ihr meint zum Spiel Panthers gegen Bucks. Am Samstag ist es der Auftakt quasi in diese Regular Season Woche 18 und dann gucken wir mal, ob die Falcons nochmal wichtig werden am Sonntag, die dann bei uns in der NFL-Konferenz zu sehen sind gegen die Saints. Kommen wir zum nächsten
das,
Spiel, oder?
Ganz kurz noch, das, also ja? Das, da hat doch die NFL auch einen Bock missgebaut, oder? Hatten die das nicht auf dem Schirm, das dann als Standalone-Spiel machen?
Du hast es eingangs gesagt, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass die Falcons gewinnen, aber dann wart halt noch einen Tag. Dann wart noch einen Tag mit dem Spielplan.
Weil aus Spannungsgründen finde ich es irgendwie ein bisschen lame jetzt, dass die auf der Couch sich das anschauen. Ich hätte schon eigentlich gern gesehen, was so parallel passiert.
Ja, absolut. Gebe ich dir total recht. Weil überleg mal auch gerade bei uns jetzt nicht nur aus eigenen Gründen, nenne ich es jetzt mal, aber bei uns in der Konferenz, wo ihr alle Spiele immer mitbekommt, die Bucks scoren, gehen 7-0 in Führung zum Beispiel, ja. Und dann kommt Touchdown in, wo spielen die, Atlanta oder New Orleans? Scheißegal.
Auch gerade, ich sag's dir sofort, ich weiß nämlich nicht. Atlanta, glaube ich, oder?
Leute, sorry, ich wollte im neuen Jahr ja weniger fluchen.
In Atlanta.
In Atlanta und dann kommt Touchdown in Atlanta und Atlanta geht 7-0. Was ist denn das für eine geile Situation? Das ist total cool. Aber
das ist schon sehr viel Eigennutz, wenn du sagst Touchdown.
Ja,
Touchdown. Aber es kam ja in der Vergangenheit auch schon so vor, nur aus Spannungsgründen hätte ich es ja eigentlich geiler gefunden, gleichzeitig zu machen. Ich verstehe es natürlich trotzdem, weil es so ein Standalone-Spiel ist, weil die als Fan man draufschaut, aber cool hätte ich es gefunden, wenn es parallel läuft.
Man hätte halt die Partie Saints gegen Falcons als Standalone-Spiel am Samstagabend gemacht. Ja, und dann im Nachgang um 2 Uhr Bucks gegen Panthers, weil dann hätte man gewusst, winning in oder nicht.
Okay, das stimmt.
Aber es hätte dann auch sein können, dass halt beide Spiele um nichts mehr geht. Dann wäre auch kacke. Ja. Nee, ja, aber stimmt, so haben wir jetzt ja ein geileres Match dann in der Nacht im Anschluss an Panthers gegen Bucks, und zwar ein richtiges Kracherduell aus der NFC West. Wir haben die Seattle Seahawks bei den San Francisco 49ers, das ist das 2 Uhr Nachtspiel, ein enorm wichtiges. Der Sieger wird NFC West Divisionssieger und Nummer 1 Seed der NFC, also Bye Week dann in der ersten Playoff-Woche. Wenn Seattle verliert, sind sie der Nummer 5 Seed. Wenn die Niners verlieren, sind sie Nummer 6 Seed. Außer die Rams verlieren auch, dann wären sie Nummer 5.
Mhm.
Und die Rams, das kann man an der Stelle nur noch mal mitsagen, weil die haben sie jetzt ja durch die Niederlage aus den Falcons aus der Hand gegeben. Die können nur noch Nummer 5 Seed werden. Ansonsten Nummer 6 sieht. Also da müssen sie selber gewinnen oder die Niners, wie gesagt, verlieren. Ansonsten ist man an Nummer 6 gesiedelt. Aber was wichtig ist, Gewinner ist Nummer 1 der NFC. Und das ist doch ein enormer Kracher. Und so wie die Niners jetzt gegen die Bears gespielt haben, Christoph, ich hatte mir nach dieser Woche 17 gesagt, Niners-Bears, genau dieses Spiel will ich 1-1 so als NFC-Championship-Game. Das war ein richtiger Kracher. Aber ich glaube, Niners-Seahawks wird auch nochmal ein ordentliches Brett.
Was ist denn heute los? Bei mir der erste Satz, gibt es einfach San Francisco gegen Chicago 2.0.
Ja,
ich erwarte einfach nochmal so ein Spiel.
Geil, perfekt. Kommen wir zum nächsten. Nein.
Wir müssen vielleicht mal bei dem Spiel
um so ein bisschen... Das ist zu ähnlich, Christoph, das geht nicht mehr. Wir brauchen
also heute ist es ein bisschen...
Vorsatz fürs neue Jahr, wir brauchen mehr Günther Netzer, hat Telling-Vibes hier drin.
Letztes Mal hattest du gar keine Notizen, jetzt hast du einfach meine. Das ist irgendwie auch ein bisschen...
Sehr gut, ja, ich habe die...
Bei dem Matchup, also... Ich freue mich brutal auf dieses Spiel, weil das ist für mich das beste Spiel der Woche. Natürlich hat noch das, was kommt und das, was wir gerade auch schon besprochen haben, noch ein bisschen mehr Relevanz dahingehend, bist du überhaupt in den Playoffs mit dabei. Jetzt geht es dann nur, wirklich in einer Abführung nur, um den Nummer 1 Seed, was natürlich trotzdem ein großes Ziel ist. Ich glaube, gerade für die Niners wäre es extrem wichtig, einfach eine Woche mehr Pause zu haben.
Wenn die Niners das machen, haben die erstens eine Woche Pause, Verletzungsanfälligkeiten und... Sie können halt die ganzen Playoffs in Santa Clara bleiben, wenn da findet auch der Super Bowl statt.
Das wäre
ein enormer Push, glaube ich, wenn du dann zu Hause spielst und es immer vor den Augen hast, hey, hier ist auch der Super Bowl.
Ich glaube, das Wichtigste für die Niners wäre einfach die Woche Pause haben mit den Verletzungen. Gehen wir es vielleicht mal ganz kurz durch. Ja. Wenn wir aufzeichnen, ist noch nicht alles klar. West Coast werden die Infos auch ein bisschen später kommen. Christian McCaffrey ist angeschlagen. Der hat Dienstag nicht trainiert, was mit dem Rücken, gehen aber alle davon aus, dass er eigentlich fit sein sollte. Sonst noch fraglich, Kittel, der ja nicht gespielt hat mit einer Knöchelverletzung, sollte wieder spielen. Ricky Pearsall ist jetzt wieder auf dem Injury Report, hat aber gespielt gegen die Bears, gehe ich mal auch davon aus, dass er dabei ist. Trent Williams, der hatte nur ein Snap gespielt mit einem Hammy, einer Oberschenkelverletzung, der könnte unter Umständen tatsächlich auch jetzt raus sein dann am Wochenende, geht man eher davon aus. Kean White von der D-Line und Upton Stout, Cornerback mit Concussion. Noch fraglich, da schauen wir mal, was da passiert. Aber ich glaube, am realistischsten, dass einer ausfällt, ist Trent Williams. In der kürzeren Woche könnte das tatsächlich ein Ausfall sein, der auf der Left-Tackle-Position gegen die D-Line wehtun könnte. Kommt bei mir gleich nochmal vor. Und dann vielleicht der Vollständigkeit halber noch schnell bei den Seahawks. Da ist Charles Cross, der Left-Tackle, weiter raus. Der hat ja zuletzt in Woche 15 gespielt. Und jetzt ist auch Josh Jones, der Ersatzmann. Jones. Angeschlagen mit Knöchel und Knie. Und die haben jetzt schon mal Mary Knight vom Practice Squad hochgezogen. Das wäre dann der dritte Spieler auf Left Tackle. Und das ist natürlich auch was auf der Position, die nicht ganz so unwichtig ist. Also beide Left Tackle, Starter beziehungsweise auch der Ersatzmann bei den Seahawks, könnten da fehlen. Was schon für das Matchup hart sein könnte, für ein Team meines Erachtens noch schlimmer als für das andere.
Ja, da gehe ich mit. Zumal dann, du hast es gesagt, ja auch CMC, wenn er auch nicht vielleicht bei 100% ist, sondern nur bei 90, ist er dann immer noch gut genug, keine Frage.
Aber CMC nicht immer angeschlagen, eigentlich ist doch völlig egal.
Ja, eigentlich schon. Comic Play of the Year übrigens, habe ich schon gesagt. Also und da bin ich dann, will ich auch genau mit diesem CMC-Thema reingehen und das Laufspiel dann im Allgemeinen, weil wenn da natürlich in der Offensive Line ein bisschen was fehlt, du spielst ja gegen die drittbeste Run-Defense der Liga. Die Seattle Seahawks haben sich da immer gesteigert, haben sich da immer in allen Statistiken in der Defense eigentlich im Top-5-Niveau gehalten, sind ja auch die beste fünf beste Total-Yards-Defense und witzigerweise, ich will es ja gar nicht wiederholen, aber das war dann auch so mein Case, Thema Offensive Line und Run-Block. Und die Seattle Seahawks haben mir in den letzten Wochen in der Defense da so gut gefallen, die beschäftigen die Offensive Line. Natürlich lassen die auch was zu, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube aber, dass du CMC, anders als jetzt gegen die Bears, wo er ganz oft für 8 Yards, 9 Yards auch über die Mitte gelaufen ist, viel mehr im Outside-Lauf und dann wieder im Receiving-Game brauchst. Und da haben sie ihn ja gegen die Bears gar nicht so genutzt oder, sagen wir mal, gebraucht.
Gebraucht, auch. Ja.
Ja, und das, glaube ich, braucht man jetzt gegen die Seattle Seahawks aber wieder mehr. Gegen den Lauf.
Diese Seahawks-Defense ist natürlich 100.000 Mal besser als das, was die Bears anbieten können.
Zumindest gegen den Lauf. Also, ne? Zumindest gegen den Lauf. Bears, Passverteidigung finde ich jetzt auch nicht so schlecht.
Ja, okay, das sind halt Ballhawks, aber auch das, glaube ich, wird dann, kann nächstes Jahr auch wunderbar so sein, kann aber auch wieder schlechter laufen. Trotzdem, also die Defense bei der Seahawks ist insgesamt als Gesamtkonstrukt viel, viel runder, viel einfach besser als das, was die Bears haben. Ich gebe dir recht, natürlich, der Schwachpunkt der Bears ist die D-Line, was sie nächstes Jahr angehen müssen. Die Secondary, die kannst schon so, die kann man schon so lassen. Aber, und jetzt kommt ein Aber bei den Seahawks, die lassen die 6th meisten Receiving Yards von Running Backs zu.
Ganz
und da klingelt natürlich mein CMC-Radar sofort, weil was macht der in diesem Jahr?
Ich kann nochmal spielen von vorhin.
Er ist halt einfach der Receiving Back schlechthin in dieser Saison. Der hat in dieser Spielzeit schon 7 Spiele gehabt, wo er mehr Rushing Yards als Receiving, mehr Receiving Yards als Rushing Yards hatte.
Ja.
Lustigerweise, in den letzten beiden Spielen war er wieder mehr als Rusher gefordert. 117 Rushing Yards gegen die Colts und jetzt, du hast gesagt, 140 Rushing Yards gegen die Bears. Trotzdem, er bleibt halt im Receiving Game immer gefährlich. Der hat 80 Receiving Yards mehr als der zweitbeste Running Back mit Bijan Robinson. Ja.
Und weißt du, was da so auffällig ist? Auch gegen die Bears ist mir das aufgefallen, weil da haben sie ihn nicht so oft gebraucht und auch nicht so oft genutzt. Aber die Niners stellen ihn ja auch immer wieder bei einzelnen Formations und Snaps auch als Outside auf, quasi als Receiver direkt vor dem Snap. Viel mehr und gefährlicher Receiving Yards hat er aber, wenn er aus dem Backfield startet. Ob er dann in Motion vorher geht oder nicht, sei mal dahingestellt. Sondern wenn er eben eine Route läuft oder kurz einen Run, den Block mitmacht und dann eben nach links oder rechts dann dementsprechend rausläuft, dann ist er viel, viel gefährlicher im Receiving Game, als wenn sie ihn direkt als Receiver aufstellen. Und genau das ist aber, wie du sagst, eben eine Schwachstelle der Seattle Seahawks. Weil auch da habe ich reingeguckt, wenn sie Receiving Yards zulassen, das war jetzt natürlich kann ich statistisch nicht belegen, aber es war jetzt ein Eye-Test vom Gucken der Spiele, dann auch eben aus einer Shotgun-Position heraus, aus einer I-Formation heraus oder eben dann auch in Motion im Vorfeld. Also auf jeden Fall, wenn der Running Back im Backfield vorher aufgestellt war. Natürlich auch mal Outside, aber auf jeden Fall aus der Running Back-Position heraus, was ja auch dann diese Statistiken begründet. Und das ist etwas, wo deswegen habe ich das eingangs gesagt, das werden wir häufiger sehen und deswegen freue ich mich aber so auf dieses Match und da lache ich schon wieder fast, weil es ist Entschuldigung für den Ausdruck, es ist ein neues Jahr, es ist ein fucking Divisionsduell. Die wissen das doch alle ganz genau. Und deswegen ist das ist noch krasser als bei Matches, wenn du einmal gegeneinander spielst. Das ist etwas, wo ich jetzt ganz genau drauf gucken werde, aber was die Seahawks natürlich auch wissen. Da ist meine Frage, ändert McDonald was? Ändert McDonald was in der Formation, in der Defense? Ändert McDonald was im Pass Rush mit vollen Boxes, Empty Boxes? Bringt das was? Machst du nur einen Foreman Rush, damit du immer einen Spy hast, einen Spy auf den Running Back in diesem Fall? Und was macht Brock Purdy dann eben dann auch in solchen Situationen wieder in der Red Zone wie gegen die Bears? Läuft er zweimal selber in die Endzone? Das finde ich ist für mich das spannendste Thema bei Niners Offense gegen Seattle Seahawks, ob die Defense da etwas verändert und dementsprechend das eindämmen kann, diese Stärke von CMC.
Also ich glaube, McDonald ist grundsätzlich so ein Coach, der vertraut erstmal auf die eigene Stärke und muss sich gar nicht immer komplett anpassen, was die anderen machen. Natürlich ist McCaffrey so ein Threat, den solltest du schon im Matchplan irgendwie mit dabei haben. Und jetzt kommen wir aber schon zum Punkt, weil du halt auf der Left-Tackle-Position einfach nicht, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Trent Williams nicht haben willst, mit Austin Plassens, der das gut gemacht hat, als er reinkam. Aber da muss man auch sagen, Chicago konnte sich auf den logischerweise oder haben sie nicht eingestellt, weil du ja eher von der Seite weggehst, wo ein Trent Williams ist. Das werden die Seahawks nicht machen. Ja. Die wissen jetzt, dass Williams wahrscheinlich nicht spielt, dass ein Left-Tackle-Ersatzmann mit dabei ist. Aber welche Seite werden sie wohl ein bisschen mehr angreifen, mehr attackieren? Das wird die linke San Francisco-Seite sein. Und dann bin ich auch gespannt, was Purdy macht, weil CMC, sind wir ganz ehrlich, egal was du ihm hinschmeißt, der wird eine Lösung finden, weil er einer der besten Spieler überhaupt ist. Über den wird verdammt wenig eigentlich geredet, wenn man bedenkt, was der eigentlich für Zahlen dieses Jahr auflegt, weil es halt nochmal so andere außerirdische Spieler gibt. Aber CMC, so als Dual Threat Running Back, gibt's in diesem Jahr wenig bessere. Da kommt vielleicht Bijan noch hin, aber die Niners haben halt auch Erfolg und hatten viel mehr Verletzungen, ehrlich gesagt. Da hing viel mehr am seinen Faden und ehrlich gesagt am Faden, der CMC heißt.
Ja. Ich sagte da, ja, sorry.
Weil das ist halt für mich die offensichtliche Schwachstelle jetzt. Der kann zwar richtig gut wieder spielen, wie gegen die Bears das auch war, nur der Pass Rush von den Bears ist halt nicht sonderlich spannend. Von den Seahawks ist es was anders. Die sind Top 5, Top 6, glaube ich, was Pressure Rates anbelangt. Und die brauchen halt einen Four-Man-Rush nur. Die blitzen nicht.
Genau, das ist es, ja. Und das ist das, was ich meine, weil die das ja so spielen mit diesem Four-Man-Rush. Aber wird da vielleicht auch mal was anderes kommen, wenn man genau diese Schwachstelle der Offensive Line erkennt und dann eben auch dem CMC was wegnehmen will?
Du hast vorhin schon gesagt, mit den Simulated Pressures sowas oder Spy, das wird wieder passieren, weil also viermal hat Purdy jetzt gegen eine McDonald-Defense gespielt. Einmal als der noch Defensive-Coordinator bei den Ravens war und jetzt natürlich als
Seahawks-Headcoach.
Und diese erste Begegnung war ja eine grauenvolle damals an Weihnachten, als er noch bei Baltimore war. Da hat er 4 Interceptions, Purdy. Kein Touchdown-Pass. Und dann kam, irgendwie lustig, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, Sam Darnold irgendwann rein.
Geil.
Das ist irgendwie eine lustige Geschichte.
Geil. Ja, stimmt.
Klar, jetzt bei den Seahawks, da kennt er das jetzt. Der hat jetzt auch zum Beispiel letztes Jahr ein Spiel in Woche 6 mit 3 Touchdown-Pässen und keiner Interception, war da auch wahnsinnig viel unter Druck bei 55% seiner Dropbacks, aber hat es da zum Beispiel besser hinbekommen. Das wird sehr, sehr spannend sein mit dieser Schwächung auf der linken Seite. Ich sag's einfach mal Schwächung, weil Trent Williams nicht mehr dabei ist. Das wird eine Schwächung sein.
Auch
und Purdy ist ein Quarterback, der vielen Ball hält oder langen Ball hält.
Ja,
wenn Trent Williams dabei ist, schaut es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, aber trotzdem werden.
Aber ein bisschen, aber ich sag auch, wenn der dabei ist, der kann nicht so wie diese Verletzung, zumindest so wie ich es gelesen habe, so auf dem Niveau spielen, wie es normalerweise spielt.
Ja, und Trent Williams ein gewisses Alter auch schon erreicht und diese Seahawks Defense D-Line ist einfach brutal. Also, natürlich ist auch mit dem kein Lock da, linke Seite, Niners, da passiert gar nichts mehr. Nee, aber wahrscheinlich wird ein bisschen weniger passieren, als das mit Pleasants der Fall ist. Und Purdy hält halt den Ball laut PFF über 3 Sekunden. Seattle gibt den Quarterbacks in dieser Saison 2,8 Sekunden Zeit.
Ja.
Und in den letzten 5 Spielen, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, 4-mal waren sie klar unter 2,5 Sekunden. Sprich, das Quick Game von Purdy wird für mich absoluter Schlüssel sein. Der muss einen Ball wegbringen. Er kann natürlich auch selber was kreieren. Haben wir jetzt auch gegen die Bears wieder gesehen, wenn er scrambled.
Ja, aber das nur kann dann, er schon. Wenn er lange Zeit hat tatsächlich. Da war die Pocket ja lange und die Coverage.
Genau, das wird er nicht bekommen.
Aber die Pocket war lange clean. Ja, absolut. Ja.
Das wird er selten bekommen und also das wird für mich absoluter Key sein. McCaffrey wird seine McCaffrey-Sachen machen. Aber Purdy, der schon auch mal Fehler hat, diese zweite Interception, die es dann nicht gibt, weil sie zurückgepfiffen wird.
Oh ja.
Mit einer Flagge, das ist dann auch sein Fehler. Sowas kann eben mit dabei sein gegen die Seahawks. Ehrlich gesagt, kann ein Turnover, ganz ehrlich, die können ein Turnover haben und die Seahawks können 5 Turnover haben und die Seahawks können das Spiel gewinnen. Also
das wäre jetzt mein Übergang gewesen zu Seattle Offense, weil das haben wir ja in dieser Saison schon ein paar Mal gesehen, tatsächlich auch von Seattle. Mit Turnover und dann aber trotzdem auch vor allen Dingen durch die Defense das nochmal gewuppt zu bekommen. Ich bin tatsächlich sehr stark interessiert an Kenneth Walker und Zach Charbonnet, an der Aufteilung bei den Seattle Seahawks. Weil ich das Gefühl habe, dass sie vor 5 Wochen, würde ich behaupten. Vor 5 Wochen gab es so einen kleinen Turnaround, dass das Laufspiel die Seattle Seahawks jetzt auch unterstützt. Da haben wir ja ganz oft mal kritisiert, Balance kann man das nicht nennen, Aufteilung etc. pp. Jetzt haben sie tatsächlich auch in den letzten Wochen, ich habe es leider nicht statistisch jetzt aufgeschrieben, Explosive Plays hinbekommen. Ich bin angeregt von diesem Lauf Duo. Lacht er schon wieder. angeregt ist das falsche Wort, aber auf das Matchup schaue ich auf der anderen Seite. Machen wir es mal ganz plump. Weil ich diese Aufteilung gut finde, weil ich beide aktuell finde, dass sie in einer guten Form sind und gerade in der Red Zone die Niners durchaus vor Probleme stellen können. Weil ich habe das Gefühl, dass die im Passing Game, und das ist das, was ich als Übergang eben nutzen wollte, ich glaube, dass Seattle im Passing Game 2 bis 3 Turnover haben wird gegen die Niners Defense. Das ist irgendwie mein Gefühl heute Morgen hochgekommen, als ich Gut, ihr wisst jetzt, wir zeichnen schon am 31. auf. Eigentlich wollte ich sagen, als ich, egal.
Verkatert.
Verkatert, ja. Jetzt habe ich keine Ausrede, weil ihr wisst, wir haben noch gar nicht gefeiert.
Ach, naja, Mann, vielleicht aber, bist du auch einfach strenger Alkoholiker und bist schon.
Genau, genau. Ich muss jetzt auch nach diesem, wenn wir mit dem Match durch sind, müssen wir kurz Pause machen. Dann muss ich einmal, nein. Nee, aber war jetzt viel heißes Brei drumherum, heiße Luft. Ich glaube, dass diese Niners Passing Defense den Seattle Seahawks wehtun wird. Ich glaube, dass der Pass Rush dementsprechend St. Darnold unter Druck setzen wird. Und weil wir es gerade eingangs gesagt haben, für mich das Matchup eben andersrum, was wir gerade ein bisschen tiefer skizziert haben, dass eher das ausschlaggebende Punkt ist, dass ich habe das Gefühl, die Niners mit diesem am Horizont in Santa Clara, mit CMC, mit einer Schwäche von der Seattle Defense und mit einer, finde ich, nur in diesem Matchup besser aufgestellten Defense als andersherum, obwohl die Seattle Defense eine insgesamt bessere ist, vermutlich. Nuancen.
Definitiv besser.
Das wuppen wird.
Die Niners gewinnen ja im Moment ihre Spiele und das hat halt auch einfach nur Verletzungsgründe, weil die Defensive meines Erachtens im Moment eigentlich nicht gut genug für einen Playoff-Run ist. Das hat mit Verletzungen zu tun. Ja. Ich hätte da gerne natürlich jetzt Nick Bosa wieder zurück. Ich hätte einen Michael Williams mit dabei, weil ich glaube, dass die Seahawks im Lauf definitiv schlagen können.
Genau. Weil die Bears es nicht nur mit Ansätzen eigentlich schon oft gezeigt haben. Ich meine, es war ein Highscore-Game. Aber ich glaube halt, dass die Niners uns in der Passing-Defense überraschen. Und wenn das nur Laufspiel geht bei
Seattle. Du hast die Bears gesagt, du meinst die Seahawks.
Die Seahawks, ja, nee, aber ich meine im Vergleich zur Vorwoche bei Niners gegen Bears, Stichwort im Lauf schlagen, haben die Bears gezeigt, dass man die Niners im Lauf schlagen
kann. Ja, weil die Niners-Defense einfach nicht gut, meines Erachtens, ist, weil da eben viele Verletzungen dabei sind, viele Schlüsselspieler fehlen. Sie machen, ehrlich gesagt, aus den Verletzungen immer noch das Beste, das muss man sagen, aber das ist für mich keine elitäre Defensive. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Darnold extrem viel Druck bekommen wird durch den Pass-Rush. Glaube ich nicht.
Ja.
Also Caleb Williams hat eigentlich relativ wenig Druck gespürt. Der war bei 28% seiner Dropbacks, war unter Druck und hat das dann auch ausgenutzt. Und wenn Sam Darnold eine saubere Pocket hat, dann ist er einer der Besten der Liga. Der hat da 9,4 Yards per Attempt. Das ist der klar beste Wert, wenn er eine saubere Pocket hat. Das wird nicht die ganze Zeit eine saubere Pocket sein. Aber ein Bosa wäre ein absoluter Key heute. Also gut, wann ist er es nicht? Aber er wäre ein absoluter Key für die Niners Defense, um Druck auf Darnold zu machen. Weil Darnold wird, auch wenn er keinen Druck hat, es wird ein, zwei Fehlerchen mit dabei sein.
Ja, und ich glaube,
das hast du ja schon gesagt, bisschen, das wird genau, passieren. Aber die Niners sind auch keine Ballhawk Defense. Nein, wir haben 6 Interceptions, das sind nur die Jets, die halt gar nichts haben, sind schlechter. Aber trotzdem finde ich beide, dass so ein Matchup sein könnte, wo wirklich 2-3 Interceptions bei Darnold stehen, aber trotzdem die Seahawks das Spiel gewinnen können.
Ja, wenn man sich die Statistiken anguckt, würdet ihr jetzt alle sagen, was erzählt denn der Hauser? Das ist doch völliger Quatsch, weil die Niners haben die nach Yards die 6 beste Lauf-Defense. Ich sage aber, Zach Charbonnet und Kenneth Walker, da ist eine Möglichkeit da. Auf der anderen Seite, Christoph hat es auch gerade angerissen oder auch nochmal gesagt, sind sie mit die schwächste Passverteidigung nach Yards zulassen und auch im Pressure Rate. Ich glaube halt aber, dass ein bisschen mehr Pressure bei diesem Sam Darnold ist doch ein Heimspiel von den Niners, oder liege ich da falsch?
Ja, ist ein Heimspiel.
Ja, ist in den Heimspiel der Niners, wo es um alles geht, glaube ich, dass da mehr drin ist und dass uns diese Passing-Defense überraschen wird. Nicht überraschen wie mit, oh, die waren ja so schlecht und da geht was, sondern ich glaube, dass die insgesamt einen besseren Auftritt haben werden, weil man sich kennt, weil es ein Divisionsduell ist, weil es um alles geht, weil es ein Heimspiel ist. Und glaube aber dann trotzdem, dass die Seahawks den Niners, obwohl es ja eigentlich konträr zu den Statistiken ist, mehr im Laufspiel wehtun wird als im Passing-Game von Sam Darnold. Das kann meine exklusive Meinung sein,
wie gesagt,
von den Eindrücken der letzten Wochen beider Teams im Gefühl.
Da bin ich bei der Laufdefensive halt einfach negativer, weil mir da die Zahlen eigentlich relativ egal sind. Ich weiß, nach Yards sind sie da ganz gut. Das schaut anders, tatsächlich dann auch anders aus. Ich finde es halt im Moment, nochmal, das hat vor allem mit Verletzungen zu tun. Keine gute Defensive, auch keine gute Laufdefensive.
Ja. Ja.
Ich bin auch gespannt, ob sie wirklich Druck machen können. Auf Darnold sehe ich schwierig. Ich weiß nicht, ob sie da eine Rate von 35% oder sowas hinbekommen. Nur Darnold kann natürlich auch Fehler machen, egal was für Umstände sind, das ist einfach so. Auf der anderen Seite, Herr Darnold, für mich ist er der Quarterback, der einfach kein Langzeitgedächtnis hat. Der macht einen Fehler und weiter geht's. Das ist ihm scheißegal, das ist wirklich ihm scheißegal. Der hat jetzt in 9 Spielen hat er Interceptions geworfen. Mhm. Was denkst du, wie viel sie von den 9 gewonnen haben?
8.
7. Also war es gut dran. Also sie haben gefühlt eigentlich dann alles gewonnen. In einem...
War da nicht ein Spiel, wo er mal 5 Interceptions hatte, oder spinne ich da jetzt?
4.
Oder 5 Turnover zumindest? Das waren aber dann 4 Turner, 5 insgesamt, glaube ich, ne?
Das kann sein, ja. Er hatte da 4 Interceptions. Ich habe jetzt nach den Interceptions geschaut, weil der hatte ein Interception-Spiel, wo er dann nicht mehr gleich oder mehr Touchdown-Pässe hatte. Also wenn er eine Interception geworfen hat, hat er zumindest auch einen Touchdown-Pass geworfen oder mehr Touchdown-Pässe geworfen. Ja, es gab immer eine Antwort von Sam Darnold. Die kam gar nicht immer nur wegen der Offense. Wenn du dich daran erinnerst, das war die letzte Woche gegen Carolina, logischerweise. Ich komme gerade mit den Feiertagen ein bisschen durcheinander.
Ja.
Im dritten Viertel wirft er eine Interception. Auch deswegen, ja. Drittes Viertel Interception, im Drive danach Touchdown.
Ja, genau.
Hat natürlich damit zu tun, wo fangen sie an der 21 von Carolina, weil die Defense für den Fumble sorgt. Deswegen, das ist so ein unfassbar geiles Zusammenspiel. Darnold macht einen Fehler, kommt die Defense auf Feld, holt die Offense vom Gegner wieder runter. Darnold darf hin, hat alles vergessen, was gerade passiert ist und schmeißt einen Touchdown. Oder muss gar kein Touchdown-Pass sein. Ja. Sie machen einfach einen Touchdown-Drive. Und das hat viel natürlich auch mit Sam Darnold zu tun, weil der sie übers Feld führen kann. Okay, aus 21 Yards kann man es hinbekommen, aber es war jetzt ja auch andere Beispiele. Und das finde ich beeindruckend bei Sam Darnold, dass der Typ hat kein Gewissen.
Ja, kein Gewissen, ja. Ja, man sagt ja, wenn man vom Pferd fällt, soll man gleich wieder aufsteigen. Ne? Also das ist ja genau der Punkt. Und das ist spannend, dass du das sagst.
Und er hat Fehler gemacht in den letzten Spielen auch. Da ist es ausgeglichen.
Dann ist es aber die Frage, ist es dann eher so, dass Sam Darnold noch nicht bereit für die Playoffs ist, oder ist das Team im Allgemeinen, weil diese Next-Man-Up-Mentality, dass man füreinander da ist, die Brotherhood, die man dann eben dementsprechend auch offenbar da herauslesen kann, so gut ist, dass es ein absolut playoff-würdiges Team ist.
Absolut. Und ich glaube, Sam Darnold spielt einfach, wie Sam Darnold jetzt spielt. Das ist so. Das ist auch gar nicht schlimm. Das passt auch so. Wir hatten ja zu Saisonbeginn diese vor allem Deep-Ball-Nummer, Big-Play-Nummer. Ja, lustigerweise in Woche 1 gegen die Niners war das noch kein Faktor. Da hat er noch nicht so tief attackiert. Das wird er, glaube ich, jetzt machen. Jetzt gegen die Safeties, gegen die Secondary der Niners. Wenn nicht, wäre es irgendwie doof. Ja. Das erwarte ich von Kubik auch, dass das Teil des Plans wird. Und ich glaube einfach, dass, weil du gefragt hast mit dem Playoff-Ready, Darnold macht seine Darnold-Sachen. Aber das ist eine Mannschaft, die gewinnt ihre Spiele erstmal auf Basis ihrer starken Defensive. Und bei den Niners ist es für mich umgekehrt. Die gewinnen im Moment ihre Spiele auf Basis einer starken Offense, weil es denen ja auch scheißegal ist, wer da verletzt ist. Dann kommt halt ein Tonches und macht für Kittle die ganze Nummer, weil der nicht dabei ist. Das ist schon beeindruckend.
Die Frage ist halt dann das, was du eingangs gesagt hast mit der Left-Tackle-Position, dann eben mit Charles Cross und Josh Jones. Ob dann da eben, und darauf habe ich ja meine These so ein bisschen gestützt auch, ob dann da eben der...
Klar.
Der Druck ein bisschen höher wird.
Der über wird diese Blindside. Wenn es der dritte ist, wird es höher werden, keine Frage. Ja,
und das ist dann natürlich etwas, was man beobachten muss. Aber, so wie es Christoph gerade gesagt hat, können wir eigentlich nur hoffen, dass Sam Darnold 6 Interceptions wirft, weil dann wirft er mindestens mal 6 Touchdowns. Und dann wird es ein richtig, richtig geiles Footballspiel.
Also mein erstes Empfinden war, Seahawks haben eine geile Defensive, das könnte auch wie das Thursday Night Football gegen die Rams sein, dass wir Punkte bekommen. Nochmal zu dem Bears-Spiel von den Niners, Purdy und Caleb Williams waren Big-Play-Maschinen im Spiel.
Ja, absolut.
Zusammengerechnet bei Pässen über 20 Yards waren die beide zusammengerechnet 7 von 8, 3 Touchdown-Pässe. Und Sam Darnold hat die viertmeisten Completions bei 20 oder mehr Yards, die drittmeisten Yards bei Pässen bei 20 oder mehr Yards.
Ja.
Also alles andere kann in meinem Kopf keinen Sinn machen, als dass da, mach nochmal das Silvestergeräusch, dein Raketengeräusch, tiefe Dinger.
Ja,
also ich erwarte nochmal so ein Spiel, alles unter 50 Punkten zusammengerechnet, wäre enttäuschend.
Ja, da gebe ich dir recht.
Da bin ich letzte Woche schon in die, was war das für ein Spiel, was ich gesagt habe? Ach, Bills gegen Eagles. Ist ganz knapp nicht daran gekommen.
Zu deiner Verteidigung, da wusstest du aber auch noch nichts vom schlechten Wetter. Also,
das muss ja, aber auch, das, was zusammengerechnet, 25 Punkte, sowas in dem Dreh, das war dann
auch nur hinten raus dann nochmal.
Oi.
13 zu 12. Naja, also, das wird ein spannendes Spiel. Seht ihr dann natürlich bei uns live auf The Zone in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also, um 2 Uhr nachts geht's da los. Das mit den Rams haben wir gerade schon kurz skizziert. Die können Nummer 5 oder Nummer 6 Seed werden. In der NFC gibt es ja dann auch noch ein Fernduell um den Nummer 2 Seed zwischen den Chicago Bears, die spielen gegen die Lions, und die Philadelphia Eagles, die spielen gegen Washington. Beide übrigens in Heimspielen. Die Bears sind Nummer 2 Seed bei einem eigenen Sieg oder einer Niederlage von Philly. Und die Eagles dann logischerweise nur Nummer 2 Seed bei einem eigenen Sieg und einer Niederlage der Chicago Bears.
Wie ist dein NFC-Ranking? Wer wird deine Nummer 1?
Meine Nummer 1 werden die San Francisco 49ers.
Ja, tendenziell meine auch.
Meine Nummer 2 werden die Bears. Meine Nummer 3 werden die Eagles.
Sticht.
Meine Nummer 4 werden die Panthers.
Achso, ja stimmt, die gibt's ja auch noch. Ja, wahrscheinlich die Panthers. Die habe ich schon vergessen.
Ja, meine Nummer 5 werden dann logischerweise, wenn die Niners gewinnen, sind die Seattle Seahawks direkt Nummer 5, Nummer 6 dann die Rams und Nummer 7 sind ja die Packers schon gesetzt.
Ja, ich glaube, so wäre meine Reihenfolge auch.
Ja.
Tatsächlich würde ich da mitgehen. Wäre aus Rams Sicht schon brutal, oder? Dass du lange Zeit und ich immer noch wie eine Top-Mannschaft ausschaust, aber gerade echt blöde Spiele verlierst und jetzt nur der Nummer 6 Seed bist.
Ja, Nummer 6 spielt dann gegen die Panthers?
Die würden dann gegen die Eagles spielen.
Gegen die Eagles, wow, okay.
Das ist schon heftig, oder? Auswärts? Das ist
natürlich, oh ja.
Ey, dann, also wenn das so ausgeht, wie du das sagst, hätten wir Bears gegen Packers, was ich geil fände, Divisionsduell. Oh, ja. Eagles geil. Gegen Rams, wäre echt cool.
Geil.
Ja, und dann halt noch Seahawks gegen wen auch immer aus der South. Das lasse ich die Seahawks nicht nehmen.
Das hatten wir ja erst, boah, langweilig, okay.
Naja, ja, ich glaube, egal wer aus der South rauskommt, das ist dann eine gefühlte Bye-Week. So leid es mir tut, die Bucks haben in den letzten jetzt 2 Jahre eigentlich echt Spaß gemacht, aber
ja.
Das, also die Seahawks, halt egal wie das Spiel ausgeht, werden eine Bye-Week haben.
Ja, absolut. Ja, das ist also die grundlegende Ausgangslage in der NFC und ehrlicherweise in der AFC gibt es noch viel mehr Durcheinander, viel mehr Dinge, die passieren können. Bei einem Spiel ist aber alles klar und deswegen ist es unser
Game of the Week.
Ja, und ich habe es ja gesagt, eigentlich ist mein Game of the Week Seahawks gegen Niners, aber das hat natürlich nochmal mehr Implikationen, die Baltimore Ravens zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Die Ravens haben sich da nochmal reingemogelt, ist dann auch von der NFL so entschieden worden, Sunday Night Football, also das Leuchtturmspiel nochmal, Sonntag auf Montag 22 live bei uns dann zu sehen. Ja, ich finde es auch aus sportlicher Sicht ist natürlich extrem, extrem spannend und auch da kommt uns schon irgendwie zugute, die haben erst in Woche 14 gegeneinander gespielt, das war das 27-22 von Pittsburgh in Baltimore, wo ich dann nachher dann, glaube ich, gesagt habe, das war's für mich mit den Ravens. Ich glaube, das war das Spiel, oder?
Ja, ja, ja. Das war das Spiel und das sah danach auch nicht gut aus und jetzt sind sie doch wieder dabei und weißt du, was das Kuriose ist und warum wir die NFL so lieben, generell, glaube ich, in dieser ganzen Saison, weil es gibt Teams, egal ob Top-Team oder, sage ich mal, ein Mittelklasse-Wagen in dieser NFL. Die sind in einer Woche alle richtig gut und in der anderen Woche tun sie sich verdammt schwer. Siehe Buffalo Bills, siehe die Eagles, die Ravens, die Steelers ja auch. Da gibt es so viele Beispiele. Die Chiefs sowieso, die sind ja eh schon raus seit einiger Zeit. Und ich musste ehrlicherweise sagen, mit dem, und du weißt, ich gehe immer nach dem Gefühl. Man hat ja im Fantasy gelernt, geh nie nach den Leistungen oder dem Gefühl aus der letzten Woche, was dein Spieler gemacht hat wegen der Aufstellung. Aber die Baltimore Ravens, und da, ich glaube, so kurz habe ich das noch nie bei einem Game of the Week gesagt. Für mich ist die Sachlage absolut klar. Die Baltimore Ravens gewinnen deutlich gegen die Pittsburgh Steelers, auch wenn ein TJ Watt nach seiner Lungengeschichte zurückkommt. Und ich sage dir auch etwas. Ich glaube, die Ravens sollten Lamar Jackson draußen lassen. Meine ketzerische Frage an dich. Gewinnen die Ravens nur, wenn Lamar Jackson nicht mitspielt?
Das habe ich jetzt auch schon gelesen, dass es da die Forderung gab, dass man Jackson benchen soll. Also gab es ja die Frage auch von oder in Richtung Harbaugh, der selber gesagt hat, nein, wenn er fit ist, dann spielt er. Wissen wir jetzt heute auch noch nicht hundertprozentig. Wir nehmen nochmal Mittwochnachmittag auf, da könnten dann Reports kommen. Vielleicht, wenn wir schon aufgenommen haben, ob er mit dabei ist oder nicht. Da hat Harbaugh ganz explizit gesagt, wir schauen uns den Mittwoch an. Also das Training auch am Mittwoch.
Ja.
Oh, so weit bin ich noch nicht, damit, ehrlich gesagt.
Nee, ich sag dir eins, ich hab das Spiel der Ravens ja habe ich das kommentiert oder gesehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es kommentiert. Ja doch, na klar, Derrick Henry, 4 Touchdowns. Und ich sag dir eins, Tyler Huntley als Game Manager viel besser vom Gefühl her. Und natürlich kommt er immer mit ins Spiel, was wir seit wann war es denn? Seit Woche 6, 5 gesagt haben mit einem angeschlagenen Lamar Jackson. Er sieht nicht mehr aus wie Lamar Jackson. Aber das muss ich sagen, mit diesem Derrick Henry laufen, das geht gegen die Steelers übrigens exzellent, so wie die Steelers Laufverteidigung in dieser Saison schon häufig gezeigt hat und bewiesen hat, Stichwort gegen die Bills zum Beispiel. Das hat mir so gut gefallen, rein vom Gefühl her, wie gut der in dieses System reingepasst hat, mit den Entscheidungsfindungen, die er gemacht hat. Sie haben gar keine Fehler gemacht mit dieser Offense. Sie haben das Laufspiel mehr als nur etabliert. Und ich habe das Gefühl, mit Lamar wird man wieder ein bisschen weggehen, dass man eben Derrick Henry nicht 35 Carries gibt, sondern nur 21. Und dann, glaube ich, kommst du in Probleme rein.
Boah, ich tatsächlich, bei den Ravens ist mir jetzt völlig egal, wer Quarterback spielt. Ich sag's ganz ehrlich.
Echt?
Da gehe ich eher auf die Steelers-Seite, dass halt Metcalf gesperrt fehlt nochmal. Ja, das ist für mich ein absolutes, also ein Key-Ausfall eigentlich pro Baltimore. Jetzt wurde dann auch Washington, der Tight End, der nicht dabei sein wird, der hat sich ja den, der Arm gebrochen, der Arm schon operiert wurde. Das ist natürlich auch brutal. Jetzt kommt TJ Watt. Was man so hört, wird er wieder zurückkommen. Da war Tomlin ja schon vor Tagen sehr, sehr positiv. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass er dabei sein wird. TJ Watt, der macht dann diese Defensive tendenziell besser. Mir ist es ehrlich gesagt von der Quarterback-Position her völlig egal, weil natürlich muss Derrick Henry dein Schlüssel sein.
Ja, natürlich.
Der wurde dann, wobei, das stimmt jetzt auch nicht, der wurde halt da mal rausgenommen, weil er gefummelt hat, wo dann jeder sich die Frage stellt an Harbaugh, das würde ich komplett unabhängig von der Quarterback-Position machen, warum setzt du ihn nicht mehr ein, nachdem er vorher funktioniert hat, setzt du ihn nicht mehr ein und dann kommt Keaton Mitchell, den du ja unbedingt einsetzen kannst, weil er nochmal ein anderes Element mitbringt.
Macht
er
auch
aber
gut,
natürlich ist Derrick Henry deine Nummer eins.
Also ja, das war ein klarer Fehler, den 12 Minuten lang nicht mehr zu spielen.
Genau, das ist für mich ein klarer Fehler von John Harbaugh und da gibt's auch, ehrlich gesagt, egal was rundrum passiert, verstehe ich von Harbaugh überhaupt nicht dein bestes Pferd im Stall zu lassen. 0,0 nachvollziehen können, was da war. Und das ist für mich komplett 100%ig Fehler von John Harbaugh gewesen. Ja. Vielleicht wären sie jetzt schon in der besseren Position sogar.
Ja, wahrscheinlich wäre es jetzt schon durch, ehrlicherweise.
Also, und ich weiß nicht, ob der wieder 36 Carries haben wird, ob er 4 Touchdowns hat. Was halt das Auffällige war, und das ist eigentlich das Positive beim Run-Game, sie waren explosiver.
Absolut.
Was halt viel wichtig ist. Ja. Ob der jetzt dann 216 Rushing Yards hat oder 112, kann vielleicht sogar ausreichen mit 100 weniger. Die hatten 10 Runs über 10 Yards in den letzten 3 Spielen. Davor waren es in 5 Spielen ganze 6.
Ja.
Jetzt sind es 10 in 3 Spielen.
Soll ich dir noch dazu sagen?
Das sah auch viel explosiver aus.
Was dazu kommt, was dann nicht als Explosive Run zählt, ist aber bei First Downs waren es immer mindestens 7 Yards von Derrick Henry. Fast immer. Der ist immer für 9, für 8, für 7 Yards gelaufen, plus dann Explosive Plays über 10 Yards, auch mal mit einem Keaton Mitchell. Und das, und vor allen Dingen auch über die Mitte. Und das ist etwas, diese Offensive Line im Zusammenspiel mit einem Game Manager Quarterback Tyler Huntley und diesem ganz klaren, wir laufen erst, also Lauf, Run First Mentality. Das brauchen sie, glaube ich, gegen die Steelers, weil ich habe das jetzt mehrfach gesagt über die ganze Saison über. Die Steelers Defense hat in der einen oder anderen Statistik, sehen die ganz gut aus. Ja, Pressure, vielleicht auch Sacks und so weiter. Aber in dem Ja zu lassen, sind die halt einfach oft wie ein offenes Scheunentor. Und das müssen die Ravens nutzen. Das wird ein physisches Spiel. Die Steelers werden auch physischer sein. Die werden die A-Gap auch häufiger zumachen. Da bin ich absolut dabei. Es ist eine Rivalität. Zum allerersten Mal geht es in die Rivalität überhaupt in Woche 18 noch um etwas. Win-in ist sowieso so ein Ding. Aber wenn die Ravens das so gewuppt bekommen mit diesen Explosive Plays und diesen First-Down-Läufen, sehe ich, dass die Steelers echt keine Chance haben. Deswegen habe ich gesagt, für mich ist der Case jetzt schon closed. Ich sehe nicht, wie die Steelers, selbst wenn die Defense einen guten Job macht mit einem TJ Watt, du hast McCaff angesprochen, wie die dann mit der Offense mithalten sollen, weil das ist einfach schwach aktuell.
Offense, da komme ich gleich drauf, weil das ist für mich das große, große Mismatch für mich, wo ich, glaube ich, dann auch eben bei den Ravens tatsächlich wieder bin. Ich habe gerade mal nachgeschaut, First and Second Down in Woche 17, nach Success Rate waren sie Platz 3, also die ersten beiden Downs zusammengerechnet. Nach First Down, gib mir eine Sekunde, da waren sie Platz 4, also Top 5 jeweils, was First Down, Second Down anbelangt. Da bin ich bei dir. Du hast es den Weg viel besser bereitet als das, was du vorher gemacht hast. Jetzt aber ein dickes, fettes Aber. Bei der Steelers Defense wissen wir ganz oft was wir von denen bekommen. Auch wenn das Bild, finde ich, letzten 7 Wochen klarer wurde in den letzten 3 Spielen. Ist Pittsburgh richtig gut in der Laufdefensive? Okay?
Ja, richtig gut, ja.
Es ist eine kleine Stichprobe, aber du spielst gegen Miami mit einem Agent. Du spielst gegen die Lions mit einem Gips, der gar kein Faktor war. Okay, jetzt Cleveland und den Judkins brauchen wir nicht weiterreden, das war es nicht. Aber die haben eine Success Rate von 23% gegen Läufe zugelassen. Das ist die klare Nummer 1 in diesen 3 Spielen. Nochmal, es ist eine kleine Stichprobe. Trotzdem finde ich, die Gegner können wir hernehmen, wenn da Miami und Detroit kommt, ist das schon eine gewisse Aussagekraft. Und in diesen 3 Spielen haben sie einen Lauf über 10 Yards zugelassen. Jetzt kommst du mit deinem Argument völlig zurecht. Wenn Henry 3x7 Yards macht, pro Down.
Ja.
Dann kommst du genauso gut übers Feld. Gar keine Frage. Und da bin ich jetzt gespannt, was sie machen, die Steelers gegen Henry, weil du musst ihn ja nach dem Spiel einfach ein bisschen mehr nochmal respektieren, als du es eh schon machst. Die Gegner spielen gegen Henry zu fast 40% Stacked Boxes. Also stellen die Box dann zu. Das macht Pittsburgh aber eigentlich nicht. Das ist so eine neutrale Box. Da ist Henry zwar auch gut. Ja. 5,5 Yards per Attempt, das ist der drittbeste Wert. Also wo ist Henry dann nicht gut mit seiner Physis? Im ersten Duell gab es 28% Stacked Boxes von den Steelers. In dem Spiel gegen die Ravens. Das war einer der niedrigsten Werte gegen Henry in seiner gesamten Saison. Gehen sie da ein bisschen nach oben, jetzt wo Watt dann unter Umständen auch wieder mit dabei ist. Henry hatte nur für alle im ersten Duell 25 Carries für 94 Rushing Yards. Kein Touchdown, aber kam nah ran an die 100, 3,8 Average.
Ja.
Wenn er die Leistung hat, reicht das für die Ravens oder brauchen sie mehr von Henry?
Ja, und dann ist, ich glaube, sie brauchen mehr von Henry. Sage ich dir ganz ehrlich, das ist das, was ich meine. Und ich habe das Gefühl, sie bekommen dann mehr von Henry und von Henry und brauchen auch mehr von Henry gegen die Steelers, wenn nicht Lamar an der Center steht. Ich bleibe da dabei, weil ich glaube, du wirst gegen die Steelers Lamar Jackson natürlich dann im Passing Game mit Sicherheit akkurater und besser als ein Huntley, sonst wären sie ja nicht in dieser Position jeweils.
Das weiß ich gar nicht, ob es da
aber
dann
auch
der Unterschied
das
ist.
Muss ich sagen, ja, auch das muss ich sagen, war von Huntley halt einfach gut, die Entscheidungsfindung. Und ich glaube, dass du das Spiel, auch wenn es ein anderes Team ist, wenn es ein anderer Gegner ist und die Laufdefense von mir auch verbessert ist, da gebe ich dir ja sogar recht mit dem Spiel aus Dolphins und Lions von den Steelers. Ich glaube aber, aus Ravens Sicht kannst du sie relativ simpel machen. Genau Gameplan wie letzte Woche. Das ist etwas, und deswegen sage ich, bin mir noch nicht sicher, so blöd das klingen mag, es gab ja auch immer letztes Jahr oder vor 2 Jahren gab es ja schon mal Gerüchte mit Lamar Jackson, Trade zu den Falcons und was da nicht alles aufkam. Das gibt's ja jetzt auch wieder, aber weil er halt verletzt und nicht gesund ist. Ich habe so das Gefühl, jetzt dieses Winning in, gehst du mit diesem Gameplan, weil das einfach, glaube ich, die zwei Personen sind, auch Huntley im Zusammenspiel mit Andrews und Zay Flowers, sehr, sehr gut gewesen, finde ich. Und dann kannst du immer noch entscheiden, mit wem du in die Playoffs gehst. Das ist so mein Gefühl, ja.
Also, nochmal, in dem Matchup ist mir es eigentlich völlig egal, wer Quarterback spielt. Wenn sie dann Playoff spielen, dann wird Lamar ja auch dann...
Ja, natürlich musst du den spielen, also, das ist dein Nummer 1 Quarterback, aber das ist so...
Aber dass der natürlich nicht diese Form hat, also sie sind ja mit Lamar ausgeschieden in den Playoffs mit MVP-Form, weil dann der da einfach schwächer performt hat, das ist schon ein Argument, aber...
Ich wollte jetzt nicht so einen riesen Case damit aufmachen, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe so das Gefühl, wenn du das einfach 1-1 kopierst, was die Ravens letzte Woche gemacht haben, natürlich haben die Steelers eine Woche Zeit, sich dieses Tape auch anzuschauen, dementsprechend zu reagieren, so wie du auch gesagt hast, mit vielleicht dann mit TJ Watt eben die Box mal ein bisschen voller zu stellen. Das ist ähnlich.
Das kann sein. Ob das Tomlin wirklich machen lässt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das ist zumindest, ob dass du gegen Henry was machst oder du machst halt nicht und versuchst dann, weiß ich, die Pässe auf Flowers wegzunehmen, auf die Tight Ends, das ist wahrscheinlich sogar das bessere Beispiel. Team, ja. Ich glaube, dass diese Offense, egal ob mit Huntley oder mit Jackson, da tatsächlich so funktionieren kann, wenn er halt nicht anfängt, im vierten Viertel Henry zu benchen, in Anführungszeichen zu benchen. Das ist absolut, halt für mich das, tatsächlich die Wildcard für mich, John Harbaugh, dass der halt nicht irgendeinen Mist da callt oder Mist
und
macht.
Und was man auch sagen muss, ist, das war letzte Woche das erste Mal seit langer Zeit, gefühlt auch in dieser ganzen Saison, dass die Ravens kein Turnover und keinen Fehler gemacht haben.
Ha, okay, das kommt noch zum Schluss.
Ja, okay.
Das natürlich, das Thema muss ich natürlich noch mit dabei haben.
Dann machen wir erst Steelers Offense, oder? Ja, okay. Da hast du ja schon gesagt, DK Metcalf nicht dabei. Und ansonsten habe ich die Frage, wer außer Kenneth Gainwell soll die Yards machen?
Exakt, ich kann es nicht beantworten.
Die Ravens Defense ist ja auch eine, die in der ganzen Saison fast schon, das klingt jetzt vielleicht hart, liebe Baltimore-Fans, fast schon traditionell einfach bei Yardage zulassen so nicht gut ist. Das ist ja mal Fakt. Aber die Steelers Offense, auch wenn sie gegen die Lions da Dinge hinbekommen haben, diese Steelers Offense, da weißt du ja noch weniger, was du kriegst als von der Defense, weil du es vorhin so schön gesagt hast. Das sieht für mich so schwach aus. Jetzt also, mit der Big Man Machine nicht dabei, DK Metcalf nicht dabei. What the heck? Also, wer soll's denn da wuppen?
Metcalf ist für mich das, also natürlich ist der Nummer 1 Receiver, der sollte nicht fehlen, aber das ist für mich matchup-technisch das, was am meisten wehtut, weil die Ravens sind in der Secondary brutal anfällig. Die haben jetzt in den letzten 5 Spielen fast 174 Passing Yards pro Spiel zugelassen. Das wäre, wenn wir das mal, ich weiß, das ist natürlich auch eine kleine Stichprobe, aber einfach mal einbetten in die ganze Saison rein, das wäre klar der schlechteste Wert. Der klar schwächste Wert in der NFL. Ja. Detroit liegt auf dem letzten Platz mit 142. Also er hat einfach nochmal 30 Passing Yards pro Spiel mehr zugelassen. Das ist wie eigentlich für Metcalf wie gemalt, weil im ersten Saisonduell Aaron Rodgers hatte da meines Erachtens sein bestes Saisonspiel. Ja. Der hatte 284 Passing Yards, das war sein Season High, hat 5 von 9 Pässen über 10 Air Yards angebracht. Für 165 Yards auch Season High, was er ja eigentlich nicht macht.
Ja.
Da sind wir danach aus dem Spiel rausgegangen und dachten, oh, der kann es ja immer noch, oder sie können es ja auch spielen, warum machen sie das nicht öfter? Da war halt Metcalf mit dabei.
Ja,
ganz das genau. Das ist für mich dann in dem Matchup kein großer Faktor, weil Metcalf fehlt, außer es kommt irgendein Receiver dazu, den wir nicht auf der Rechnung haben, den niemand auf der Rechnung hat, dass du trotzdem sagst, diese Ravens Secondary, die greifen an, weil die einfach so schlecht ist. Mhm. Aber mit Metcalf hätte ich halt ein viel, viel, viel besseres Gefühl. Der hatte 9 Catches für fast 150 Yards. Die fehlen dir halt. Ich weiß nicht, wer die auffangen soll. Alle anderen Receiver kamen auf 69 Yards in diesem Matchup
zuletzt. Ja, das ist total. Also deswegen sage ich.
Case closed eigentlich.
Du musst über den Lauf auch gehen. Du musst über Kenneth Gainwell gehen. Das wissen die Ravens auch. Und tief wirst du nicht gehen können. Den Kollegen Carl Hamilton und Co., auch wenn die viel zugelassen haben, den wird er gefühlt langweilig in diesem Duell.
Das kann ein ganz dreckiges Spiel werden, wie oft diese Matchups. Ich glaube, die wurden zuletzt immer waren immer One-Score-Games, die letzten 5 Duelle. Und in der Regel haben sie aber dann die Steelers gewonnen, vor allem, weil es auch ein Heimspiel ist.
Ja.
Also die letzten 5 Heimspiele waren immer One-Score-Games und 4 haben die Steelers dann im, ich sag's immer noch, Heinz Field gewonnen. Ich bin dann weiter durchgegangen. Metcalf ist weg. Dann gehe ich mal auf die Tight Ends. Baltimore lässt die 10 wenigsten Receiving Yards von Tight End zu. Okay, in den letzten Wochen, ich habe mir da die mal angeschaut bei den Steelers. Warte, wo habe ich stehen? Nee, Entschuldigung, bei den Ravens habe ich die letzten Spiele durchgeschaut, wie die gegen Tight Ends so gespielt haben. Und da waren sie nur in Woche 16 gegen die Patriots. Schwächer jetzt in Anführungszeichen gegen Henry und Hooper. Ansonsten waren Tight Ends keine, auch im ersten Duell waren Smith, Freiermuth, Hayward, Washington, die waren alle kein Faktor. Die kamen insgesamt auf 21 Yards. Jetzt ist Washington noch raus, da ist die Dampfwalze weg. Also X Tight Ends werden es auch nicht machen. Und dann landest halt noch bei den Running Backs. Und dann sind es für mich Gainwell und Warren.
Ja. Und Gainwell halt vor allen Dingen auch immer im Passing-Game, ne? Aber exakt, das ist halt für das, mich ist es das.
Und da komme ich zur Konklusion. Die Running Backs werden gar nicht am Boden so entscheidend sein, müssen natürlich auch was machen, aber das Spiel durch die Luft in Richtung Running Backs wird für mich der entscheidende Faktor in diesem Matchup sein. Ich bin es wirklich so alles mal durch, wo ein Haken vielleicht dran sein könnte. Das ist für mich der Haken Receiving Game von den Running Backs. Die Ravens lassen nämlich die viertmeisten Receiving Yards von Running Backs zu. Ich hoffe, dass sie da irgendwas hinbekommen, dass es da, also es wird eh ein knappes Spiel sein, weil es die Steelers sind, aber dass sie so unter Umständen gewinnen können.
Ja, und ich glaube, also die Steelers spielen das ja so wie mit CMC bei den Niners, nur auf einem nicht ganz so guten Niveau oder
wenige können das
nicht annähernd so einem Niveau. Aber das ist für mich auch das, was zählt. Aber wie gesagt, ich glaube halt, für mich ist diese Steelers Offense zu leicht ausrechenbar. Kann dann aber auch sein, dass du natürlich genau dann Freiermuth und ein Austin oder sowas im tiefen Passing-Game attackierst, weil du das genau weißt. Und das ist immer das in der NFL. Ein Aaron Rodgers hat ja immer noch die Möglichkeit, das muss man auch immer noch dazu sagen, Christoph hat es angesprochen mit diesen Passing-Yards, gerade in der Secondary der Ravens-Defense, das ist echt nicht gut. Und da kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass man genau dann das attackiert, weil man weiß, dass der Gegner weiß, dass man eigentlich nur den Kenneth Gainwell anwerfen kann. Und dann wird's dünn und dann kann man genau das attackieren. Und wie heißt denn nochmal der Receiver, der überall in der AFC North war und immer rausgeflogen ist? Wie hieß er denn gleich? Der auch bei den Ravens war und bei den Steelers? Ich komme nicht mehr drauf. Der lange bei den Steelers war. Nummer 18, der ständig rausgeflogen ist, weil er sich wie ein Diva verhalten hat. Aktuell, glaube ich, bei keinem Team. Wie heißt
der? Auch
bei
den Browns. Deontay Johnson.
Genau. Da habe ich gedacht, vielleicht holt man den ja nochmal zurück. Ja,
aber würde es uns überraschen? Jetzt habe ich das alles ausgeführt, wie ich es runter bin mit so einer Strichliste, wo ist was oder sowas. Und kein Metcalf ist für mich absolut das Entscheidende. Würde es dich verwundern, wenn auf einmal Adam Thielen das Spiel seines Lebens hätte?
Auch noch. Ja, klar.
Marquez Valdes-Scantling auf einmal dreimal Deep Shots bekommt. Ja. Und was war das jetzt letzte Woche?
War er ja dran, aber er kann ihn halt overshoulder nicht fangen.
Genau, aber es sind drei Pässe in die Endzone Richtung Valdes-Scantling. Du spielst eigentlich dreimal denselben Schmuh, anstatt einfach jemand anderen zu nehmen statt Valdes-Scantling. Deswegen, das sind die Steelers. Das hat jetzt in dem Spiel letzte Woche, was war's denn, gegen die Browns, nicht geklappt. Wird's uns bei den Steelers überraschen, wenn es diese Woche funktioniert, wenn Valdes-Scantling 80 Receiving Yards mit zwei Catches hat?
Nein, würde es mich nicht. Deswegen sage ich ja, ich glaube, ein Aaron Rodgers hat das immer noch im Repertoire. Und dann ist genau das, wenn zwei von diesen drei Pässen bei MVS ankommen, ist das ein ganz anderes Spiel. Und deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, dass er das dann irgendwie hinbekommen, weil der Rest ist ja viel zu simpel und das wissen ja die Ravens auch.
Ja, und dann halt, darf ich das Thema Turnover aufmachen? Ist natürlich nochmal die Konklusion schlechthin. Fühlt sich das für dich nicht so an, nach einem Spiel, in dem sich Baltimore aber sowas von wieder selber ins Knie schießt? Du robbst dich an, hast ein Finale in Woche 18, okay, bei den Steelers, das wäre noch die Kirsche oben drauf, dass ein Heimspiel ist. Ja. Wobei eigentlich ist cooler, wenn du in Pittsburgh ja gewinnst. Es passt eigentlich alles. Aber würde sich nicht wundern, wenn das so ein Spiel ist, wo sie sich 18 Mal selber ins Knie schießen.
Ja, ja.
Nachladen und wieder ins Knie schießen.
Ja, das ist, wahrscheinlich wird es so laufen, dass Derrick Henry irgendwo in der Red Zone fummelt.
Ja, genau. Und dann
und gebencht
wird nach dem ersten Viertel.
Ja, gebencht, glaube ich, wird er nicht mehr. Da wird er dazugelernt haben. Aber ja. Ich war ja selber überrascht. Ich hab's ja kommentiert und ich war überrascht, weil ich bin reingegangen mit dem Mindset als Kommentator. Ja gut, Backup Quarterback gegen Backup Quarterback, also Ravens gegen Packers. Ach ja, gut. Und so. Und dann bin ich auch in mein Fantasy-Matchup reingegangen und dachte, gut, Packers Defense behalte ich, weil der Huntley eine Interception wird er schon schmeißen. Oder zumindest zweimal gesackt wird er bestimmt werden. Oder vielleicht gibt's ja nochmal einen Fumble mit einem Backup-Quarterback. You never know. Und dann machen die einfach keinen einzigen Fehler.
Aber geiles Spiel von Willis und von Huntley.
Absolut, das war richtig cool. Gut. Ja, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen, wirklich. Aber deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es dann diese Woche wieder passiert. Ja.
Baltimore, wenn sie in dieser Saison den Turnover-Battle gewonnen haben, dann stehen sie 7-0. Wenn der Turnover-Battle ausgeglichen war oder sie ihn verloren haben, dann stehen sie 1-8.
Ja.
Sag mir, dass du ein Ravens-Team bist, ohne zu sagen, dass du ein Ravens-Team bist.
Ja.
Und da, oh, das fühlt sich wieder so an gegen diese Steelers-Defense, dass da irgendwas passiert. TJ Watt vielleicht noch mit so zwei Fumble-Recoveries und ein Fumble-Return-Touchdown, eine Interception oder irgendwie sowas, was wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Irgendwas Blödes wird passieren.
Ja. Das können wir, auf das können wir definitiv wetten, glaube ich schon fast. Sunday Night Football in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das letzte Mal Sunday Night Football in der Regular Season. Die Baltimore Ravens bei den Pittsburgh Steelers win and in. Und dann haben wir noch in der AFC ein paar Implikationen für die Playoffs, Christoph, die natürlich interessant sind. Wir haben ein AFC South Fernduell um den Divisionssieg zwischen den Jacksonville Jaguars und den Houston Texans plus einen Kampf um den Nummer 1 Seed. Vielleicht machen wir erstmal mit der AFC South fangen wir da vielleicht mal an, denn die Jacksonville Jaguars können noch Nummer 1 auch werden. Das ist dann so der Übergang zu also dem späteren Thema.
Nummer 1 Nummer 1 in der Division sind sie aktuell, genau.
Können aber dann auch Nummer 2 oder 3 Seed werden als Divisionschampion, Ober aber auch nochmal Nummer 5, 6 oder 7 als Wildcard. Also für die ist gefühlt alles
möglich. Ja, Jaguars können alles möglich werden, außer AFC North Champion.
Ganz genau. Sehr gut zusammengefasst, ja. Nummer 1 Seed ist man dann bei einem eigenen Sieg und Niederlagen von den Broncos und den Patriots. Nummer 2 Seed bei einem eigenen Sieg und nur einer Niederlage von Broncos oder Patriots. Nummer 3 Seed sicher bei einem eigenen Sieg oder einer Texans-Niederlage, eben dann auch als Divisionschampion. Und Nummer 5, 6 und 7 Seed, die Wege, die erspare ich euch jetzt, weil das sind einige, ja. Das brauchen wir, glaube ich, nicht durchgehen. Und spielen gegen die Tennessee Titans.
Also herzlichen Glückwunsch zum AFC South. Titel
kann man, glaube ich, so sagen. Oder? Aber die Texans im Fanduell spielen gegen die Colts, die ja mit Riley Leonard jetzt starten. Also Philip Rivers Karriere ist damit zum zweiten Mal beendet. Außer er kommt nochmal für einen Snap rein und darf abknien oder so, was ich ganz witzig finde.
Oh, das fände ich aber ganz cool, wenn er noch einen, ja, gar nicht abknien, aber dass er vielleicht noch einen Play Drive bekommt oder sowas. Je nachdem, wie es dann steht.
Noch eine Interception oder so. Stell dir das so, egal. Ja, wir werden sehen, was sie machen. Die Texans also gegen Indy können Nummer 3 Seed werden als Divisionschampion. Oder Nummer 5, 6 und 7 Seed eben als Wildcard-Team in die Playoffs kommen. Nummer 3
Seed. Dass da echt spannend bleibt, dass einfach die Titans mithalten, was sie zumindest mal gegen die Saints am Anfang gemacht haben. Sehe ich noch undeutlich, aber die Jaguars haben jetzt auch ein bisschen gestruggelt, ausnahmsweise mal letzte Woche, und dass halt die Texans dann einfach ein bisschen Druck machen, indem sie punkten. Das wäre natürlich also jetzt als Szenario für eine Konferenz dann absolut am Sonntag super.
Aber man muss sagen, am Ende des Tages sind beide klar Favorit in diesem jeweiligen Matchup. Die
Jaguars werden Champion.
Und wenn die Jaguars das selbst vermiesen, dann wäre das natürlich Quatsch. Und nur der Vollständigkeit halber, die Texans Nummer 3 Seed und eben AFC Champion bei einem eigenen Sieg und logischerweise eine Niederlage der Jaguars Nummer 5 Seed dann bei eigenem Sieg, da wäre man dann sicher. Oder wenn die Bills und die Chargers verlieren. Also normalerweise werden beide gewinnen und dann sind die Jaguars als AFC South Champion mindestens Nummer 3 Seed. Und dann kommt es eben drauf an, Christoph, was die Broncos und die Patriots machen.
Ja, die Broncos, wobei ich finde beide Matchups eigentlich jetzt vom Papier gar nicht so leicht. Die Broncos spielen gegen die Chargers und die Patriots spielen gegen die Dolphins.
Ja.
Jetzt kommt das erste Aber. Die Chargers, also da wird Herbert schon nicht spielen auf Quarterback. Ja. Und ich glaube auch sonst werden einige Starter draußen bleiben. Also das werden
denen
die Broncos.
Ist das Seeding egal.
Genau, die Broncos werden das Spiel nicht verlieren. Mit dem Wissen, dass du Nummer 1 Seed bekommst gegen eine zweite Mannschaft von den Chargers. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass die Broncos das herschenken. Bei den Patriots, dass die verlieren gegen die Dolphins. Ich sehe es jetzt nicht per se, dass es hundertprozentig stattfindet. Aber ich finde die Dolphins, ich war ein großer Skeptiker. Mir haben sie in den letzten Wochen mehr Spaß gemacht. Warum nicht denen noch ein Bein stellen? Ich sehe es nicht. Ja. Aber das ist für mich so das Matchup, wo ich sage, da gehe ich mit dem Außenseiter tendenziell am ehesten mit.
Ja, die Dolphins sind so vom schlechten Team überhaupt gefühlt zu einem Favoritenschreck geworden irgendwie.
Ja, schon so ein bisschen.
Von dem man einfach guten Football Überraschung bekommt. Ja, ganz genau. Der Vollständigkeit halber, die Broncos Nummer 1 zieht dann logischerweise einfach nur, wenn man gewinnt gegen die Chargers, wovon wir jetzt mal ausgehen. Oder eben eine Patriots- und Jaguars-Niederlage, wenn man jetzt verlieren sollte gegen die Chargers. Nummer 2 sieht, wenn man also nicht gewinnt, bei einer Niederlage von Patriots oder Jaguars. Und die Patriots sind Nummer 1 Sieg bei einem eigenen Sieg gegen die Dolphins und einer Denver-Niederlage. Mhm. Nummer 2 Sieg dann logischerweise bei einem eigenen Sieg oder einer Jaguars-Niederlage. Und die Jaguars, wie gesagt, müssten dann eben auf 2 Niederlagen hoffen. Die sehe ich aber bei den Matchups von Broncos und Patriots nicht.
Weil die Seeds Nummer 5, 6 und 7 werden dann entschieden zwischen den Texans, den Jaguars, auch noch den Chargers und den Bills. Ehrlich gesagt, Bills, Chargers mache ich bei mir schon Haken ran, dass die Wildcard-Duelle bekommen werden. Und dann schauen wir, was in der AFC South noch passiert. Wie ist da deine Seeding-Reihenfolge jetzt so aus dem Kopf? Was hättest du da?
Ich glaube, da gehen wir auseinander. Weil dieses Thema mit diesem 5, 6, 7, ne, das wird schon noch interessant. Ich will es nur einfach mal zum Spaß halber. Die Jaguars werden Nummer 7 bei einer eigenen Niederlage und einem Sieg der Texans, einem Sieg der Bills und einem Chargers-Sieg und 5 Siege aus Bucks, Seahawks, Rams, Cowboys, Eagles, Vikings, Dolphins oder Pittsburgh.
Dann wären die Jaguars Nummer 7.
Dann wären die Jaguars Nummer 7.
Okay.
Ich glaube, da gehen wir ein bisschen auseinander, aber ich habe ja vorhin angefangen. Fang du doch gerne an.
Okay. Nummer 1, Denver.
Ja,
ich glaube, da sind wir noch d'accord.
Die werden gegen Chargers nicht verlieren, aufgrund des, was du gesagt hast.
Das wäre ein cooles Spiel geworden, wenn die Chargers einfach mit der vollen Kapelle angekommen wären. Hätte ich gerne gesehen, aber die, wie du es gesagt hast, denen ist das Seeding relativ schnuppe. Die wissen schon, dass da eher weniger Wichtigeres am Sonntag ist, aus ihrer Sicht.
Ja.
Dann, ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die Jaguars auf 2 landen.
Ja.
Dass dann die Patriots auf der 3 sind.
Ja.
Auf der 4. Ich sag die Steelers.
Mm-hmm.
Ich weiß zwar, also alles, was ich gerade vor
10 Minuten,
die letzten 20 Minuten gesagt habe, spricht komplett dagegen, aber ihr wisst, dass es einfach an den Ravens liegt. Ich glaube, dass die Ravens das Spiel gewinnen, tipp aber trotzdem auf die Steelers.
Okay. Ja. Das geht ja nicht, aber ja. Ja.
Für Play, die Ravens gehen einfach auf den Keks, deswegen ich kann jetzt nicht noch wieder zurückschwenken. Dann, das ist,
dann Nummer 5, Houston logischerweise.
5 wäre dann Houston, 6 dann Buffalo und 7 die Chargers.
Okay.
So wäre mein AFC-Ranking.
Da gehe ich aber tatsächlich mit, weil ich glaube auch, also wenn man nur die Woche 18 anschaut, einfach nur, weil ich auch den Dolphins mehr zutraue, einen Sieg zu gewinnen, als die Titans gegen die Jaguars.
Definitiv, ja.
Also deswegen, nur deshalb. An und für sich würde ich aber sagen, Broncos 1, Patriots 2, Jags 3.
Patriots aber Heimspiel, oder?
Patriots Heimspiel, ja. Ja. Interesting. Aber das Schöne ist, wir werden es alles verfolgen. Wir bekommen das fette Wochenende.
Lass mich kurz mal überlegen, was hätte ich dann für Matchups in den Playoffs? Jetzt muss ich überlegen. Also Denver hat Bye Week. Dann habe ich die Jaguars auf 2 gegen die Chargers. Ich habe die Bills auf der 6 gegen die Patriots. Oh, das wäre geil. Divisionsduell.
Geiles Spiel. Ja, haben wir schon zweimal gehabt.
Dann, also rein, Steelers oder Ravens ist ja egal, gegen die Texans. Finde ich aber auch geil.
Ja, auch geil. Ja. Ja, es sind Playoffs alles geil, Freunde. Es ist alles geil, außer die NFC South, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. In diesem Sinne, wir haben Sonntag, Samstag auf Sonntag.
Neues Jahr, neues Glück, von daher.
Das haben wir auch schon seit 4 Jahren gesagt. Wir haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag das NFC West und Nummer 1 Seed NFC Duell zwischen den Seattle Seahawks und den 49ers. Dann am Sonntag um 18.30 Uhr, wie ihr es gewohnt seid, unsere NFL-Konferenz mit allen wichtigen Entscheidungen. Was machen die Falcons, wenn es noch um was geht? Was passiert in der AFC South im frühen Slot, als auch in der NFC mit all den Seedings, die wir gerade durchgegangen sind, und der AFC? Da geht es vor allen Dingen dann um diese ganzen Thematiken. Bei uns in der Konferenz haben dann aber auch Houston im Heimspiel gegen die Colts als 19 Uhr Einzelspiel, sowie um 22.25 Uhr die Dolphins bei den Patriots und dann natürlich Sunday Night Football Win and In in der AFC North am Montag 2.20 Uhr die Ravens bei den Steelers. Das ist euer Fahrplan.
So ist es. Dann machen wir jetzt Schluss, damit du deinen Flachmann rausholen kannst, du strenger Alkoholiker. Nein, keine Macht in Drogen.
Nein,
egal in welcher Form.
Nicht. Absolut nicht. Wir wünschen euch noch ein weiterhin gutes Jahr 2026.
Macht weiter so, genau.
Macht weiter so. Es ist nicht mehr lang, dann ist schon 2027. danke für 2025. Wir haben ja auch den Podcast ein bisschen verlängert im Frühjahr 2025. Danke für viele Zuschriften und Kommentare, für Bewertungen. Schreibt uns auch weiterhin gerne. Es macht uns immer sehr, sehr großen Spaß. Deswegen danke dafür. Und dann gehen wir jetzt in die heiße Phase, Woche 18 und dann Playoffs. Da haben wir auch noch einiges vorher bei uns im Podcast. Das sei schon mal gesagt.
Kommt jetzt bei uns beiden die Sonne rein, oder?
Ja,
sehe ich
total
das richtig?
Cool.
Jetzt müssen wir auch aufhören. Also dementsprechend.
Tschüss. Bis nächste Woche.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.